Der Goiner holt den Spielplatz als Dreh.
Ruhiger Ball, emotionaler Zweikampf.
Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde, an den Podcast-Endgeräten. Hier ist euer wöchentlicher Futsal-Podcast aus Deutschland und der Welt. 2x20 netto mit mir, wie gewohnt, am Mikrofon, euer Futsal-Ökonomist Daniel Weimer. Und auf der anderen Seite diese Woche wieder Christian Rauch, Sebastian Rauch, der Futsal-Philosoph ist wieder da. Hallo Sebastian, nach deinem Missing.
Ja, Christian Rauch, auch nicht schlecht.
Christian Rauch ist gut.
Oder Sebastian Wölfelschneider, der Wolf. Ja, hallo Daniel und hallo alle zusammen, die heute oder gerade dabei sind. Ja, schön, mal wieder dabei zu sein. Nach wie viele Wochen haben wir verpasst?
Wir hatten nur eine Woche Auszeit.
Ah, ja, okay.
War wieder jetzt viel los beruflich und so. Bei mir auf jeden Fall, bei euch dann wahrscheinlich auch viel los. Und dann noch meine Eltern da. Naja, war ein bisschen was los und krank. Auch noch dabei. Naja, dann sind wir halt jetzt wieder da.
Genau, jetzt sind wir wieder da. Futsal-Bundesliga ist auch wieder da. Passt.
Und keinen Spieltag verpasst. Ist ja gut.
Ja, genau.
Deshalb lassen wir schnell in meine sehr lange Liste natürlich jetzt einsteigen, die jetzt dann über die zwei Wochen ist doch recht dick und fett ist. Lass dann oben. Ich habe hier aufgeschrieben, Adi hat sich nochmal gemeldet. Adi Frebasch, glaube ich, über Insta. Hat er nochmal genannt, dass der Cup, den wir angesprochen hatten in Stuttgart, also ein privates Turnier, was Futsal regelt und sowas benutzt, von der Toppers Z Monroe Cup, hat sich nochmal gemeldet. Genau, und man hat sich auch gefreut über Lutz Pfannenstiel. Ich glaube, warst du das oder Christian? Wer hat das nochmal gesagt gehabt?
Ich war ja nicht beim letzten Mal dabei.
Dann war es Christian wahrscheinlich.
Dann war es Christian, also die Credits gehen an Christian noch raus. Mhm.
Dann habe ich was, etwas Trauriges natürlich auch wieder aus dem deutschen Futsal, so wie es aussieht. Ja, wir hatten Berichte von CFC Hertha und dem Problem im Hauptverein, in der Fußballer mit Finanzen und der Insolvenz. Und ja, so wie es aussieht, könnte es sein, dass es jetzt doch tatsächlich wirklich den Gesamtverein runterreißt. Und damit ja auch die Futsalsparte. Das wäre natürlich ganz bitter.
Ja, ganz bitter, weil irgendwie war das ja auch, sportlich auf jeden Fall auf ein Team, welches auf dem Weg Richtung Bundesliga war. Also Regionalliga-Spitze, glaube ich, auch sogar. Oder immer oben mitgespielt im Nordosten. Ja. Schade. Ich hoffe, dass die sportliche Seite sich noch mit einem anderen Verein irgendwie einig wird. Oder wieder die Spieler, Trainer oder wer auch immer.
Es sind auch zwei ausgefallen. Jetzt am Wochenende wieder gegen Blumenstadt United wurde abgesagt. Davor das Spiel schon gegen Karl Zeiss Jena. Das heißt, das ist es auch dann schon gewesen. Meine ich, auch wenn die Regularien im Nordosten so ähnlich sind wie im Westen oder gleich, dann müsste es hier jetzt schon in der Liga vorbei sein.
Ja, Ausschluss, Disqualifikation.
Ja, bitter. Dann der nächste Punkt hier auf meiner Liste. Ach, Croatia Futsal Hamburg hat sich mal gemeldet. Wir haben berichtet, ein neuer Club aus Hamburg und ich hatte den Club ja angeschrieben über Insta, wollte einfach ein bisschen was nachhören, was so los ist, was man plant. Jetzt hat man uns gemeldet, hat das nur übersehen. Und ja, bei nächster Gelegenheit will man tatsächlich dann auch in der Liga in Hamburg starten. Also sieht hier wirklich tatsächlich nach einem neuen Liga-Team aus. Und ja, man hat noch mal kurz gesagt, das hat so eine ganz zusammengewürfelte Mannschaft, ganz international, aber auch verschiedene Sportarten. Irgendwie auch Handballer und Basketballer sind dabei. Also ja, wie man sich halt so ein Futsal-Team, wie es früher immer so war.
Ja, aber weißt du, woran ich gerade denke? Das ist ja ein neues Team, ne? Und anscheinend hören die Neuen unseren Podcast, oder?
Ja, ist natürlich spannend. Viele von den Alten, die auch uns einmal hören, die kennen uns ja noch als Spieler, Kollegen, Trainer, Kollegen, wie auch immer. Die kennen uns ja noch aus dieser aktiven Zeit. Das stimmt, so tatsächlich, diese Neuen, die dann nachrücken, die haben jetzt gar keinen Bezug, für die sind ja die Podcaster einfach, die einfach da sind. Und jetzt haben wir auch nicht mehr diese persönlichen Geschichten, die sind manchmal gut, wenn man persönliche Geschichten hat, aber ich finde aber auch im Futsal-Deutschland gerade blockieren einen auch manchmal alte Geschichten. Ja, genau. Das waren auch die damals, weißt du?
Genau. Also vorurteilsfrei begegnet man einem. Und ein Punkt, der mir da in den Sinn kommt, den ich eigentlich ganz geil finde, ist, dass wir dann auch schlussendlich mit dem Futsal wachsen, ja, mit jedem neuen Team, die uns zuhören, ja. Gleichzeitig fördern wir das auch, indem wir sie hier mit reinnehmen, partizipieren lassen. Wir rufen dazu auf und von den Etablierten, ja, oder von denen, die uns kennen, so oder seit vor 10 Jahren mal irgendwie sowas, so, ja, irgendwie ist das selbstverständlich, aber man geht ja gar nicht so extremst in Resonanz. Ja, also ich finde die Resonanz ganz cool, dass wir immer wieder auch Nachrichten bekommen. Und da sieht man halt, dass das auch viel von den Neuen kommt. Und deswegen finde ich das geil. Also, wir sind immer up to date, während andere vielleicht
Ja.
auf der Stelle treten. So, ja.
Dann hat sich gemeldet, die Dragonsberg, nee, die haben sich nicht gemeldet. Ich habe es aber auch über Insta gesehen, eine ganz witzige Szene. Das werden vielleicht auch einige von euch dann gesehen haben, so eine Insta-Szene, die dann in der Szene vielleicht viral ging, von Dragonsbergstraße, wo jemand da richtig schön aus einem Futsal-Liga-Spiel dann mit der Hacke dann irgendwie ablehnt und dann einfach fast aufs freie Tor oben an die Latte ballert. Also es ging rum, du hast es doch, glaube ich, auch gesehen, ne? Kann das sein?
Ja, aber ich kann mich gerade gar nicht mehr so richtig
Ja, schon länger
erinnern.
her. Ja.
Ja, ist schon länger her, also schon Wochen.
Aber es sind manchmal so virale Videos auch, die dann gerade auf unserem Mr. Futsal Channel werden dann sehr, sehr häufig natürlich dann die abonnierten anderen Futsal Videos und Kanäle angezeigt. Und immer wieder ist zwischendurch dann auch so ein deutsches. Eigentlich sind die auch wichtig, diese kleinen Videos, gar nicht diese großen Sachen wie jetzt gegen Spanien, dieser Sieg, der auch sehr viral geht, aber anders viral geht. Aber
Ja.
Hauptsache ich das Gefühl, in diesen skurrilen, kuriosen Szenen, auch irgendwelche
Ja.
Dribblings, wo einer an der Seitenlinie da mal zack, zack, ja, dann einen rasiert oder so, dann, das geht ja auch immer viral irgendwie.
Ja, genau. Und das sind ja auch Szenarien oder besser auch Situationen, die du manchmal in den absoluten Top-Ebenen gar nicht mehr siehst, weil dort so viel Druck herrscht und nicht mehr diese, wie hast du es gesagt, diese Straßenfußballer-Mentalität, die bei den Ballers-Leagues-Zeugs zum Beispiel fehlt, diese Freiheit.
Ja.
Und deswegen ist es total interessant, halt auch in die, ich sag mal, in die etwas weniger professionellen denkenden Bereiche zu schauen, weil dort kriegst du manchmal genau diese ist mir egal Mentalität und ich probiere es jetzt und auf einmal funktioniert irgendwas Geiles. Ne? Deswegen, also cool. Ja.
Dann gab es auch, bleiben wir bei Insta. Dann gab es einen DFB-Futsal-Insta-Post, die übrigens auch wieder das Logo geändert haben auf das normale DFB-Logo. Ist dir auch, glaube ich, auch aufgefallen, ne? Du hattest, glaube ich, auch das auch geschrieben.
Ja,
Nur mal so.
das Peace oder was auch immer, Friedenslob ist nicht mehr.
Schade. Hätte man so ein Futsal-Logo irgendwie vielleicht dann auch mal da bringen können? Na, frage ich mich, warum man das eigentlich nicht macht.
Ja,
Aber.
gibt's doch. Das ist doch das Logo mit Futsal drunter stehend. Das ist doch
Ach
das
so, ja,
DFB-Futsal.
gut, okay. Mit dem Nils Klemms Gedächtnis
Nee,
JJ.
das ist das Bundesliga-Logo, aber das kennst du ja noch
Ja,
von den.
genau, richtig, stimmt. Ja, stimmt.
Das DFB-Futsal-Logo ist einfach das jetzige
Ja.
DFB-Logo.
Wir haben es nie aufgelöst übrigens. Wer ist die Vorlage für das DFB-Bundesliga, Futsal-Bundesliga-Logo? Wer macht dort den, wie heißt dieses Ding eigentlich, den JJ?
JJ Okocha, den
Ja,
Okocha, das ist so ein
aber.
Okocha-Ansatz, würde ich sagen.
Ja.
Aber hatten nicht damals schon ganz, ganz, ganz wirklich gut begründet, dass es Nils Klemms sein müsste? Also wir hatten doch
Das
so
ist
ein
auf jeden
Bild
Fall.
gegenüber, wir haben drüber gelegt, das Bild, und von der Nationalmannschaft war das Bild auch. Das war nämlich mal auf einem Plakat für ein Spiel der Nationalmannschaft, wo er genau das macht, und dann kannst du die Silhouette nehmen, 1:1 Bundesliga-Logo. Ja? Auf jeden Fall. Also, ich bin überzeugt davon. Genau.
Okay, wer es noch mehr weiß, bitte meldet uns zurück, wer es 100% weiß.
Ja.
Dann hat sich, ja, dann haben wir entdeckt, der YouTuber, aber auch ehemaliger aktueller Futsalspieler Rodrigo Capita aus Brasilien hat einen doch großen YouTube-Kanal, in dem er immer wieder verschiedene Futsal-Videos kommentiert und darüber spricht. Und er hat sich auch das deutsche Futsalspiel, die Highlights gegen Spanien angeschaut. Hast du das Video gesehen von?
Ja, ich hab das ja in der Gruppe auch mehr oder weniger übersetzt, also zumindest die Kernthesen und Punkte. Ja, ich habe es mir auch mit Untertitel angeschaut, fand es auch ganz interessant. Aber du, weil du es aufgeschlagen hast, erzähl mal.
Er war ganz spannend, weil er nennt halt bestimmte, also die Key Facts aus seiner Kommentar von 8 Minuten über das deutsche Spiel. Er meinte erstmal, ja, Deutschland ist ja Gruppe, sozusagen Gruppe Level 3, wenn man das so weltweit sieht, hat uns erstmal unten eingeordnet, hat immer wieder auf unsere Defensive, in unsere Defizite in der Defensive hingewiesen, mehrfach. Hat immer gemeint, ja, Deutschland super Ansätze, aber Defensive, gerade Pivot-Verteidigung, hat er dann doch irgendwie relativ oft angemahnt. Also da, dass wir da einfach nicht vehement am Pivot stehen, dann einfach die Drehungen zu einfach sind, das hat er da immer wieder herausgestellt. Hat er sich total gelobt, weil den Pavlovic-Wiegels, ja, wurde auch von ihm extrem gelobt, dass er da so viel rausholt in dem Spiel bei dem 3-2-Sieg. Dann gab es so einen Freistoß aus 12 Metern, davon ist sein Kommentar echt witzig, weil er meinte, das ist ja echt immer verrückt da in Europa, wie man da so einen Freistoß schießt, ich würde einfach draufballern. Ja, und die legen dann so irgendwie ab und machen dann eine Variante daraus. Ja, und er meinte ja einfach draufballern. Findet er.
Ja, aber das ist. Ja, es ist aber auch tatsächlich so, dass früher war für mich das auch immer irritierend, wenn ich sehe, dass immer so dreimal hier hin und her gelegt wird, weil ich das auch in Spanien eher so wahrgenommen habe, dass wenn die Entfernung passt, auf jeden Fall ein Schuss auch direkt die erste Idee ist. Ne? Deswegen. Ja, also draufballern ist durchaus eine Idee. Und guck dir einfach mal so ein paar Szenen, Weltmeisterschaft 2012 oder, oh, wann war es? Bin ich mir nicht sicher, aber brasilianische Nationalmannschaft auch zum Beispiel, direkte Freistöße, ja, das ist eine Idee, ne? Unter anderem. Deswegen, also, sollte man nicht vernachlässigen, wenn das Ding direkt reingeht. In Deutschland, Aitor Getschem hat häufiger mal schon einen Freistoß direkt reingehauen. So, also sehen wir schon häufiger mal irgendwo, ne? Aber dieser Trend in diese ja, taktischen Freistöße, die einfach nur, also die Täuschung und dann doch der andere schießt, ja, gut, mit Blocks, ja, aber spannend.
Ja, die spannendste Diskussion, rein taktisch gesehen, kam ganz am Ende und es ging um das Thema Flying Goalkeeper. Wir haben das hier oft auch kommentiert und immer wieder ja eigentlich dann auch also als Konsens unter uns ja, ja, probiert man den Flying mal vielleicht auch mal in der ersten Halbzeit, einfach um zu wissen, wie kann der Gegner das und nicht immer 3 Minuten vor Ende, sondern plant mal für jedes Tor irgendwie 3 Minuten ein und nehmt euch Zeit. Und er meinte nämlich, wenn man auch so überlegen ist im Spiel, also wenn man Chancen hat, aus dem 4 gegen 4 heraus, warum 5 gegen 4? Und genau das hat er angemarkert bei Spanien. Man hatte, also wirklich schon, dass das Tor lag in der Luft. Und dann hat der Coach Unkel auf 5 gegen 4 und hat genau den Fehler gemacht, der letztendlich dann zur Niederlage geführt hat. Und das kreidet hier und kritisiert hier eben auch Rodrigo, ja, dass er sagt, hey, das war ein taktischer Fehler einfach. Man war am Drücker, man hatte noch 2 Minuten, wirklich viele Chancen. Das Tor wäre auch so gefallen, man hätte aber auf jeden Fall keins gefangen mit Torwart hinten drin.
Ja, ich war ja letzte Woche oder davor die Woche, wann auch immer der letzte Podcast mit dir und Christian war, nicht dabei und habe den Podcast auch interessiert gehört und eure Analyse und habe euch auch danach geschrieben, geiles Ding, hätte aber 1-2 Punkte noch hinzuzufügen. Und das wäre eben auch einer gewesen. Warum spielt Spanien da mit Flying? Habe ich auch nicht verstanden und habe ich auch nie so kennengelernt. Na, auch in bestimmten Bereichen einfach, wo es diese Frage gibt, weil der Flying in Spanien, zumindest zu meiner Zeit damals, nicht immer, nie die primäre Lösung war. Auch wenn du einfach heillos überlegen bist, wie in dem Spiel eigentlich, wo nur der Torwart das Ding am Leben hält für Deutschland, warum den Flying? Du schwächst dich ja eigentlich damit, weil du ein Risiko erzeugst, ein Gegentor zu kassieren bei Ballverlust. Ja, ich hätte auch einfach mit 4 gegen 4 weitergespielt, weil irgendwann klingelt es, weil auch die Kraft der Deutschen auch im 4 gegen 4 irgendwann Uppe war. Ja, da brauchst du keine 5 gegen 4 spielen. Ja, also das wäre noch ein Punkt gewesen, hätte ich auch in der Analyse noch, das hat mich verwundert und hätte ich auch als Kritik angesehen an den spanischen Trainer. Ja.
Gut. Und dann auch, weil Rodrigo sich wieder beschäftigt hat, habe ich mal Rodrigo angeschrieben. Über Insta. Er sagt, hier, wir haben einen Podcast. Einfach, ja, wenn man es irgendwie austauschen will und so weiter. Und dann ist das Gespräch. Und da war ich echt baff. Ich dachte, wir philosophieren so ein bisschen über die Futsal in Deutschland und er interessiert sich und so. Und dann ist der tatsächlich genauso abgedriftet wie diese 0815-Anfragen, die jeder Verein immer mal wieder bekommt aus dem Ausland. Ich bin Trainer, ich will euch nur helfen, ich komme und mache einen Workshop, kostet nicht viel. Und ich dachte, das ist nicht dein Ernst. Ist das wieder derselbe Leier? Ich bin die Lösung für den deutschen Futsal, muss nur Flug und Hotel, ja, nur, ja, und jeder weiß, okay, da sind 5.000 Euro, wenn wir das machen. War ich ganz ehrlich enttäuscht, weil es kein Futsal-Dialog war, also über das Spiel an sich.
Wie nennen wir dieses Phänomen, Daniel? Wie nennen wir das eigentlich? Nennen wir es das Lukas-Kruhl-Phänomen? Weil der ja auch einmal gesagt hat, ich weiß auch früher, nach dem Halbfinale gegen Hamburg damals, sagte, we are here to make German Futsal great again.
Also, keine Ahnung, Educator-Syndrom irgendwas. Oder was?
Ja, ich weiß es nicht. Irgendwie so ein Syndrom, aber
Helfer-Syndrom. Pass auf, Pseudo-Helfer-Syndrom.
Ja, Pseudo, genau. Das ist eben der Punkt, weil am Ende merkt man einfach, das ist ein Geschäft. Na, also der will ein Geschäft machen. Er will sich natürlich auch nach seiner aktiven Futsalzeit, ist ja auch ein ehemaliger Profi, meines Wissens nach, will er einfach damit weiter Geld verdienen. Und in Europa kannst du das dann vielleicht über solche Szenarien, die er vorgeschlagen hat, ne? Und als Trainer oder als Workshop, wie auch immer. Genau. Und natürlich musst du dann, was ist deine Absicht, die für alle gut ist? Für alle gut. Mhm. Also Hilfe. Helfen wir dem deutschen Futsal oder europäischen Futsal, was auch immer. Ja. Ja,
überleg doch mal, genau. Man könnte dann, also auch, dass man quasi auch so ein bisschen, dass er uns das jetzt alles zeigen könnte, also dass wir gar nichts wissen. Ja, so nach dem Motto, ich muss nur einen Workshop machen und dann könnt ihr das. Also auch dieser Ansatz hier, dieser Lehransatz, dieser pädagogische Ansatz, jetzt, okay, ich mache 2 Tage Workshop, auf einmal können die alle Defensive und wissen, wie man den Pipo verteidigt. Ja, also das ist total unrealistisch und Also ich war enttäuscht. Also ich dachte auch, okay, wir quatschen über Futsal, über Deutschland. Vielleicht auch, hey, lass mal zusammen irgendwie, komm doch mal hier im brasilianischen, in seinen YouTube und erzähl mal was über Deutschland. Erzähl mal, wie es da läuft. Da ist ein bisschen Interesse am Futsal, nachdem er das Video gemacht hat. Aber da war gar nichts in die Richtung.
Nee, wie gesagt, schade. Absicht war klar. War kapitalistisch, könnte man sagen.
Ja.
Ganz einfach. Ja, aber trotzdem spannend, die Analyse von ihm zu dem Spiel. Mhm. Also die fand ich schon auch reizvoll eben. Da kommt ein Punkt hervor, auch da spiegelte sich so ein bisschen diese kleine Selbsterhöhung, die spiegelte sich so ein bisschen wieder, die er dann natürlich am Ende auch in der Kommunikation mit dir zum Vorschein brachte. Ja, also man selbst sei das Wissen auf den Löffel. So, man muss nur den Löffel im Mund nehmen. Also das ist eben der Punkt. So ein bisschen Demut, aber auch pädagogische Konzeption, so dass du da jetzt nicht in 2 Tagen die Welt veränderst. Genau. Hast du gut erkannt.
Ich habe auch gerade, den merke ich auf meiner Liste, ich wollte auch mit dem DFB Insta-Channel was sagen und bin völlig abgedriftet und bin dann auf das Thema gekommen. Denn ich wollte doch sagen, dass auf dem DFB Insta-Channel Luis Amado oder ein Interview mit Luis Amado, ehemaliger Torwart aus Spanien, jetzt Verbandsfunktionär Trainer, in Spanien und hat sich natürlich auch solche Leute auf einmal haben Futsal Deutschland auf der Landkarte, hat sich natürlich sehr, sehr positiv über die Entwicklung und natürlich irgendwas zu wissen. Naja, super Entwicklung hier, super, ja, wie man da in so ein paar Jahren was gemacht hat und so weiter. Ja, und hat auch wieder nicht gestimmt von der Anzahl der Jahre her, die wir da eigentlich dabei sind.
Ja,
war schon so ein bisschen Cheap Talk, der da stattgefunden hat, aber egal. Ja. Er hat uns dazu geäußert, hat sich gefreut, dass wir da sind und hat uns da auf der Landkarte überhaupt erstmal gepinnt. Schön, solche Leute zu sehen, dass wir sowas noch erleben dürfen, den Schritt, ja, dass so ein Luis Amado sich irgendwie, warum auch immer, mit dem deutschen Futsal beschäftigt.
Ja, aber ganz ehrlich, für dich, für mich ist Luis Amado ist einer der größten, der ersten großen Futsal-Torhüter gewesen, so die Weltmeister. Wirklich, das ist ja eine Ikone im Futsal, wenn man so ein bisschen.
Ich habe das Buch, ich habe sein Buch hier, wo er vorne drauf
ist. Ja. Richtig, ja. Genau. Und natürlich, wie du schon sagst, Cheap Talk, viel Marketing-Sprech, ne, alles erhöht, überhöht. Und ich glaube, er war ein wenig, und doch, er war beeindruckt, ich glaube, weniger vom deutschen Futsal, sondern eher von vom Campus, den hat er ja erwähnt, weil die Spanier dort waren.
Ja, richtig, der war auch noch dabei.
Ja, genau. Und dass er da natürlich davon schwärmen wir auch. Und ich, also, was glaubst du, wie cool das ist, dass sie natürlich da eine geile Futsalhalle haben und diese Bedingungen, die da herrschen, ist ja alles gerade erst gebaut und konzipiert. Also top für den Sport, ne? Alles durchdacht. Und das hat ihn sicherlich auch nochmal so ein bisschen beeindruckt. Dann das Ergebnis. Aber auch Luis Amado weiß, dass die Spiele, ja, die beiden Spiele war einfach dann, ja, da waren einfach mindestens, also es hätte auch zweistellig sein können im zweiten Spiel. Genau. Also das weiß er auch. Aber das war, ich finde, ein cooles Feedback insgesamt und einfach auch ein Supporter-Feedback. Ein Supporter-Feedback. Das ist genau das Gegenteil von Rodrigo, oder wie der heißt. Genau das Gegenteil. So, der hebt dann eben, der sagt, cool, Deutschland. Und ich kann dir eins sagen, wenn ich was aus Spanien mitgenommen habe, dann ist es immer der Wunsch der Spanier, dass in Deutschland der Futsal wächst, damit, weil der DFB, man wünscht sich das halt, dass der Sport dann olympisch wird. Das ist immer noch, das ist ein Hintergedanke, den man sicherlich auch heute noch hegt, mit dem DFB im Rücken vielleicht dann auch nochmal oder einfach mit einem weiteren großen Fußballverband den Sport olympisch. Weil das öffnet wieder weitere Türen und Tore. Ne? Genau, aber cool, sollte man sich anschauen, das kleine Interview oder die Rückmeldung da von Luis Amado. Und wer ihn nicht kennt und noch neu im Futsal ist, recherchieren. YouTube.
Genau, allein dafür ist das Name-Dropping schon super gewesen, dass man sich nochmal diese alten Koryphäen da vor Augen führt. Und in kommen wir vom Spanischen zum argentinisch-brasilianischen Futsal, hatten wir gerade auch schon. Nämlich das Finale der Südamerika-Meisterschaft im Futsal war am 10.2., das war nach unserem letzten Podcast. Und hier gab es ja, na, wie natürlich zu erwarten war, das große Finale Argentinien gegen Brasilien. Und hier jetzt 2:0 für Brasilien, enges Ding, aber auch ohne Gegentor Brasilien hier gegen Argentinien durchgesetzt. Und damit, ja, da auch Argentinien jetzt vielleicht auch wieder mal eine Drehung an der Weltspitze stattgefunden. Da sind wir mal gespannt auf die nächste WM, wie sich das dann verhält. Ja, das war hier das. Wir gratulieren dem neuen, dem 2024er Gewinner der Südamerika-Meisterschaft.
Genau. Ich habe mir das Spiel angeschaut tatsächlich. War interessiert. Ich weiß nicht, ob dir es auch aufgefallen ist, wenn du die Highlights gesehen hast, so ein bisschen, dass die Halle ziemlich leer war. Also die Halle war nicht so gut besucht. Das ist mir aufgefallen für ein Finale der Copa America im Futsal. Und es war aus meiner Sicht total verdient. Aber Argentinien war auf jeden Fall auch auf Augenhöhe. Und mit ein bisschen Glück hätte Argentinien hier auch das Ding machen können. Ja, aber Brasilien spielt sich auf jeden Fall zum Südamerikameister und wird dann ja auch in diesem Jahr stattfindenden Weltmeisterschaft, ne, dann sicherlich einer der Top-Favoriten wieder sein. Mit den europäischen Vertretern. Vielleicht sogar Spanien, Portugal. Ne, wer weiß. Bin gespannt. Aber mit Argentinien und Brasilien ist auf jeden Fall zu rechnen.
Und ein zweites Turnier gab es auch noch, was nicht ganz so auf der Roadmap von jedem ist, und zwar die zentralasiatische Meisterschaft der Frauen, die CAFA Futsal Championship 2024 in Tadschikistan. Und hier ziemlich deutlich, wirklich dominierend der Iran. Und wir wissen, iranische Frauen sind sehr, sehr stark, wenn auch gefördert. Aber ich hab immer den Podcast erwähnt von, ich meine, es war Sport Insight. Und das ist halt total, ja, irgendwie dort wird der Frauen, generell die Frauen ja unterdrückt und auch deutlich, also dort wird alles orchestriert, was das angeht und auch wirklich sehr, sehr starke Vorgaben gemacht, wie die Frauen sich zu verhalten haben. Und der Beitrag von Sport Insight ging auch über die iranische Topspielerin aus der Schweiz, die dann sozusagen auch flüchten musste, teilweise ja für ihr Verhalten. Und ach man dominiert hier den Sport. Ja, deutlich. Ja, mit 34:1, was ist das hier, Toren? Also, ja, also das waren ordentliche Knaller dabei. Es waren noch dabei Usbekistan, Kirgisien, Turkmenistan und Tadschikistan.
Ja, aber es hat was stattgefunden. Das ist doch cool, ne? Also, dass es das gibt.
Total.
In Europa, so also viel weiter ist Europa auch nicht. Muss man auch sagen, ne? Cool.
Jupp, dann gibt es noch ein kleines Turnier hier. Wie heißt das denn? Huip Futsalia Salossa sehe ich hier gerade. Irgendwie ein kleines Turnier in Finnland der Frauen. Nebenan Finnland, Italien und Schweden. Jetzt 20.02., 21. und 22. Schon vor der Tür. Also schön, da macht man für die Frauen Auch solche Dreierturniere, total schön. Wir auch mal, ja, wir haben ja keine mehr. Eine Frauennationalmannschaft, wir haben ja darüber berichtet, andere Verbände machen die Frauenfußballnationalmannschaften erst auf, wir haben sie wieder abgeschafft. Mhm. Tja, könnte man auch mal wieder einsteigen.
Ja, also auf jeden Fall. Guter Hinweis nochmal und wieder Erinnerungspotenzial an den deutschen Frauenfußball. Das ist,
genau, wir müssen daran erinnern.
Ja, wir müssen immer wieder daran erinnern, das darf nicht in die Hypokognition, mhm. das muss hyperkognitiviert werden, immer wieder als weitere Futsal-Alternative für die Frauen halt, ne? So, mhm. auch, sollte man auf jeden Fall am Ball bleiben. Gut, aber ja, machen wir weiter.
Ja, letzter Punkt hier auf meiner Liste ist mal wieder die Baller League, die ja doch wieder sehr viel mit Futsal in Verbindung steht und doch die man merkt es immer wieder auch ins Gespräch hört. Leider ist Futsal ja weiterhin kaum erwähnt in den Übertragungen. Und ich habe dann letzte Woche auch angefangen, einfach mal einen Post in den Twitch-Post im Chat was zu posten. Dann wurde ich direkt gesperrt. Ich hatte aussehen zweimal dasselbe gepostet, weil das so eine Zeitverzögerung war. Ich dachte, okay, mein Beitrag wurde nicht gepostet. Direkt gesperrt. Also ich habe immer mehr das Gefühl, dass da echt so ein Futsal-Bashing stattfindet, orchestriert. Denn weder bei Pavlos Wieges, noch bei Manuel Fischer, noch bei Amir Djindjic und auch nicht bei Ian Pretzkos-Klaus, der mit dabei war letzte Woche, wurde auf Futsal, es fällt das Wort einfach gar nicht. Es ist total auffällig.
Daniel, was habe ich gesagt vor dem Ganzen? Das wirst du nicht einmal hören. Das ist Marketing-Grundregel, Konkurrenz ausschließen. Hypokognitivieren, nicht aussprechen, damit es gar kein Gedanke wird. So, dann wird es auch beim Hörer und Seher kein Gedanke und auch keine alternative Entscheidung. So, also keine Hyperkognition, sondern Hypokognition erzeugen. Ja, sehr schade, aber so läuft das. Ist ja auch in der Hinsicht ein Wettbewerb, ne? Und ökonomischer Wettbewerb auch. So, und also es überrascht mich nicht.
Schade, eben Prescott-Klaus, gut, ist ja auch nicht mehr auf hohem Niveau im Futsal unterwegs, hat man auch da gemerkt, konnte halt überhaupt nicht auffallen. Bisschen schade halt, ne, dass er da er es nicht nutzen konnte. Aber wir haben auch Feedback von deutschen Futsalspielern über die Baller League erhalten, die da auch dabei waren. Es ist auch von der Organe echt schwer, daran teilzunehmen. Ich meine, 250 Euro habe ich jetzt wirklich aus vielen Ecken gehört. Das ist das, was man pro Spieltag verdient. Ja, und davon halt die Anreise bezahlen. Ja, also je nachdem, wo man herkommt, findet immer in Köln statt. Ja, ist das halt teuer. Ja, und deshalb empfinde ich auch ein bisschen German Schadenfreude. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auf einmal der erste Verein in Deutschland, gesagt hat, sie machen da nicht mehr mit. Denn dort waren wohl 5 Spieler aus einem Team und im Abstieg. Ich nicht aufgestiegen, in welcher Liga? Zirksliga, Landesliga?
Aus dem Fußball auf jeden Fall.
Fußball. Und die Spieler natürlich nur mit dem Kopf, nur mit den Gedanken, nur bei der Baller League, im Abstiegskampf in der Fußballliga. Natürlich, warum mache ich mir überhaupt noch über die Fußballliga Gedanken, wenn es nur um Baller League geht? Und haben die Spieler vor die Entscheidung gestellt, also hier entweder jetzt machen wir hier Fußball, ihr habt hier einen Vertrag bei uns, beziehungsweise Commitments von Bezahlungen. Die bekommt ihr aber nur, wenn ihr hier auch hier bei uns seid, auch gedanklich, und damit die Baller League abschließt. Ich glaube, 4 von 6 haben sich, oder 5 von 6 haben sich dann für die Baller League entschieden. Was halt der Hinweis ist, es geht um diesen Fame. Ja? Es geht nicht um den Sport. Ja. Und deshalb ist es für mich auch weiterhin nicht das neue Fußball. Es ist halt einfach so ein, ja, Fame-Ding, sich zeigen. Und jetzt, wenn natürlich Vereine dagegen vorgehen, dann haben wir genau das Problem mit dem Futsal. Dann muss nämlich die Baller League, müsste jetzt anfangen, die Gehälter zu erhöhen. Dann reichen eben die 250 Euro nicht. Da muss ich halt nämlich das Alternativgehalt für die Regionalliga-Mannschaften oder Oberliga bezahlen. Das heißt, die müssten dann schon mal ihre 3.000, 4.000 Euro hinlegen, damit die Spieler daran teilnehmen. Dann wird es spannend.
Ja, das Ding ist halt, den Fußball kannst du nicht raus hypokognitivieren. Aus dem Futsal schon, aber den Fußball nicht. Und da kann sich auch der höhere Amateurfußball auf einmal richtig verärgert zeigen, wie man hört. Also bin auch gespannt, ob es da noch Konfliktpotenzial oder das Konfliktpotenzial noch wächst. Aber wir sehen es. Ne? Finde ich auch ganz, ganz interessant, dass das natürlich auch da jetzt auch mit dem, ich sag mal, ernstzunehmenden Fußball, ne, in Konkurrenz steht und Konfliktpotenzial erzeugt.
Ja. Und dann ist es nämlich auf einmal nicht mehr so einfach, so ein Produkt hochzuziehen, weil dann kämpft auch die Boller League mit denselben Problemen wie der Futsal. Und das sind ja am
In
Ende.
Boller League die neue DFL.
Genau. Aber guck mal, wie viele Spieler kennen wir denn, die sagen, ich habe Bock, Futsal zu spielen, aber Leute, ich kann mir das eigentlich nicht leisten. Ich brauche hier mein Alternativgehalt aus dem Fußball. Und die haben Futsalverbote und es wird auch, jetzt diese Saison war das noch nicht eingepreist, ich wette, zur nächsten Saison gibt es dann in zahlreichen Verträgen dieses Boller League-Verbot.
Ja, das muss man vorstellen, ne? Also, ja, dann hast du aber halt bald nur noch Kreisliga. Ja, aber viel schlechter kann das Niveau eh nicht werden. Also, wenn sie
Nee.
solange sie mit
Ja.
Flummi spielen und auf Kunstrasen, was erwarten wir da, ne? Also, ganz ehrlich, da kannst du, also auch die besten Techniker, die nicht aus dem Futsal kommen, ja, also die Futsaler, wie du schon, oder wie ihr schon gut auch beim letzten Podcast aufgeführt habt, die stechen dort technisch wie taktisch hervor. Also da sieht man eine Idee. Und nur vereinzelt gibt es dann Fußballer, die aber meistens schon irgendwie schon auf Bundesliga-Niveau sind, gewesen, die dann da auch nochmal herausragen. So, und der Rest, der geht so ein bisschen verloren, zumindest von den Eindrücken, die ihr und auch ich jetzt mittlerweile habe von der Baller League. Gut.
Das wären meine News. Hast du noch ein Sonderthema?
Ein Sonderthema habe ich heute nicht mitgebracht. Ich bin ja nicht, bin ja kein Sondergast wie Christian beim letzten Mal, der dann noch ein Thema mitbringt. Nein, unabhängig davon. Nee, ich hatte noch News auf dem Schirm gehabt, die hast du aber dann gerade noch reingebracht. Border League hätte ich auch noch kurz einmal mit eingebracht, weil es ja schon irgendwie so stetiges Thema ist, solange es läuft. Ne? Gut, ja. Aber über den Bachelor oder so müssen wir jetzt nicht hier reden. Also von daher ist alles gut. So, also für mich
Okay.
ist Border League wie Bachelor. Gucke ich beides.
Ja, okay.
Nicht mehr, nicht mehr. So, genau.
Dann, bevor du noch zum Bachelor dich bewirbst, lass mal lieber dann auf die Regionalligen schauen. Die haben wir nicht letztes Mal auch mit
Ja, sehr
Christian
gern.
ein bisschen kurz gekommen, denn da ist einiges dann doch passiert. Und ich habe mal hier direkt in die Regionalliga West geklickt.
Ja.
Und dort war jetzt total überraschend. Wir erinnern uns, FC Gütersloh Futsal vor der Saison einer der Favoriten um den Aufstieg in die Futsal-Bundesliga. Hat das auch am Anfang stark gemacht, aber seitdem King Hakim irgendwie nicht mehr dabei ist, läuft schlechter oder auch die Moral, wir wissen es nicht. Zumindest hat man jetzt 9:0 verloren gegen die Futsal Panthers Köln. Münster bleibt auf den Fersen mit einem Sieg und jetzt haben wir tatsächlich die Konstellation, die wir ja wollten. Jetzt ist nämlich Panthers Köln Erster, Münster Zweiter, leider nur Münster nur noch ein Spiel dahinter, könnte auf 18 rankommen. 4 Punkte Vorsprung für Panthers Köln. Wie beurteilst du das?
Warte mal, sind da noch Spiele? Ich wollte gerade fragen, sind da überhaupt noch Spiele? Nicht mehr viele. Also ich glaube, die Panthers brauchen jetzt, wenn ich richtig zähle, noch einen Sieg, oder? Es sind ja nur 12 Spiele und oder 2 Siege, unabhängig davon. Oh, ich glaube, wir können den Panthers so langsam zur erneuten Meisterschaft prognostizieren. Nicht gratulieren, aber wir können es prognostizieren. Also das sieht ganz, ganz, guck dir auch mal das Torverhältnis an. Die Panthers mit plus 38 und der Rest ist irgendwo bei plus 1 oder 3.
Ja,
Also,
aber dann wirklich alle eng beieinander. Also das
ja,
komplette
klar.
Mittelfeld hängt zusammen und dann schwebt Futsal Panthers oben und Alemannia Aachen dann hinten dran.
Ja, aber eine absolute Klassengesellschaft siehst du jetzt auch einfach. Ne? Also Köln ist einfach eine Klasse für sich in der Liga. Ja, und damit dann werden sie wahrscheinlich auch verdient Meister, so wie es ausschaut. Ne?
Bin
Cool, haben wir schon
gespannt,
mal also.
wie sich die Panthers dann zeigen in den Playoff. Welche neuen Spieler es auch gibt, die man noch nicht vielleicht auf dem Schirm hatte, jetzt einfach vom Namen sind ein paar dabei. Ja, die man mal gucken, ob das jetzt, die sind auch, die jetzt da helfen. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt.
Ja, im Westen also nichts Neues. Panthers machen es wieder. Und ist auch die Regionalliga, wo man das jetzt deutlich absehen kann. Im Süden, wenn du mal drauf gehst, hat der Spitzenreiter ja jetzt Federn gelassen. Bei Futsal Nürnberg haben die Betonboys aus München mit 5:3 verloren. Und der TSV 1860 München hingegen hat 5:2 gegen Darmstadt gewonnen und rückt somit wieder auf, wenn sie ihr
Oha.
Nachholspiel gewinnen, auf einen Punkt ran. Also in der Hinsicht dürfen die Betonboys jetzt nicht mehr straucheln, sonst ist da die Meisterschaft gefährdet, auf jeden
Oh, was
Fall.
denn da passiert? Stimmt, hab ich gar nicht mitbekommen, dass sie jetzt da verloren haben. Das ist ja super. Also für nicht super für Beton Boys natürlich, aber für die komplette Liga ist ja natürlich super, ne?
Auf jeden Fall. Also, und daher muss ich sagen, also wie gesagt, im Süden schon wieder was Neues. Die Betonboys, also ich finde 1860, also mal ganz ehrlich, der TSV 1860 München wäre doch auch ein geiler Name für die Futsal-Bundesliga, oder?
Ja, absolut. Und die haben sich auch immer so schleichend vorangeschoben, so unterm Radar. Und jetzt sind sie da auf einmal kurz vor der Teilnahme an der Quali. Ja, irgendwie so wirklich immer mal so ein Schrittchen mehr. Wahnsinn. Finde ich richtig stark.
Also ich wäre begeistert davon. Also ganz ehrlich, vom Namen her sind die mir tatsächlich lieber als die Betonboys. So, auch wenn ich Betonboys schon cool finde, aber die Betonboys findest du auch bei der Baller League anscheinend. Da gibt es auch Beton-Gegner.
Und beides ist München. Also auch für die Fahrtkosten der anderen Vereine, egal. Und dann
Und
SFC Stuttgart,
Hinsberg war ja noch südlicher.
so ein Modell hatten wir jetzt schon mal, das ist gescheitert eigentlich. Und so eins brauchen wir eigentlich auch nicht nochmal. Deshalb TSV München wäre stark vom
Ich find das so
Setting.
schade. Guck mal, du hast da zwei Münchner Teams, ey, die können sich auch einfach zusammenruppen und ihre Ressourcen
Das stimmt.
zusammenführen. Und hast du da echt wahrscheinlich ein richtig kompetitives Team, das auch Bundesliga-tauglich ist, ne? Jetzt in München auch als weiteren Standort für die Bundesliga. Penzberg war ja auch so ein bisschen München früher. Wenn Penzberg jetzt noch mit die da noch futsalaffin sind, noch dazu rücken, ich weiß gar nicht, sind die vielleicht sogar dabei? Ja, also in München hättest du auf jeden Fall Potenzial. Das siehst du jetzt hier. Ja, interessant. Auf jeden Fall ist die Südliga auf Regionalebene auf Höchstband. Lass uns in den Nordosten gehen, würde ich sagen. Da sind dein, oh, Carl Zeiss Jena, auch ein spannender Name, ne? Ist ja
Oh, da könnten viele gute
dein
Namen hochkommen, ja.
Fußball-Bundesliga ist im Herzen oder der Herzen ist das für
Genau
dich, ja?
richtig.
Ja, aber die zeichnen sich ja auch gerade als Favorit ab. Ja, sieht ja so aus, dass jetzt ja, mit 3 Punkten Vorsprung auf Eintracht Südring und Blumstadt United. Wir haben ja gerade schon am Anfang von CFC Hertha gesprochen, die raus sind, soweit wir wissen. Genau. Und jetzt, da müsste man mal gucken auf den Spielplan, ich gehe mal auf die Spieltage, ob es da nochmal direkte Duelle gibt zwischen Carl Zeiss Jena und der direkten Konkurrenz, weil das wäre ja natürlich auch nochmal geil, darauf hinzuweisen. Ja, Jena spielt gegen Südring am 17.3., also Eintracht Südring. Das heißt, da, wenn das so bleibt, punktemäßig, das ist schon mal spannend. Und das sehe ich jetzt gerade, also Fußball.de ist ja auch für mich mittlerweile ganz schlecht zu bedienen. Und Jena spielt nicht mehr dann. Dann ist es schon vorbei, aber gegen Eintracht Südring müssen sie nochmal. Also von
Das
daher.
Endspiel, ja.
Wissen wir da, wie dort die Regularien sind? Also bei Punktegleichheit, ist da das Torverhältnis oder der
Ja, die hatten
direkte?
das Problem mit diesem Toren immer. Ich weiß noch immer, das hat immer Marlon erzählt, dass sie immer dieses Problem hatten, dass das Torverhältnis zählt aus dem Fußballkontext heraus, dass man das immer wieder umstellen wollte. Ich weiß nicht, ob man es diesmal geschafft hat dieses Jahr und der endlich mal der direkte Vergleich zählt. Ich befürchte nicht.
Ja, aber es sieht so aus, also auch wenn das Torverhältnis zählen würde, also Blumstadt United ist nur 3 Tore hinter denen und hat sogar mehr geschossen. Wenn jetzt Carl Zeiss Jena gegen Eintracht Südring verlieren würde und Blumstadt United gewinnt den Rest und macht dann nochmal 3 Tore mehr, dann müsste man jetzt nochmal wissen, ob eben im direkten Duell, wie das ausgegangen ist.
Ja,
Das muss ich mir jetzt auch gerade mal kurz vor Augen führen, wie das im direkten Duell
als
war.
Thüringer bin ich ja für Jena oder Blumstadt und
Ja,
dann nochmal mit dem
natürlich.
Namen natürlich als Fortuna
Ja, natürlich. Also kann ich auch
Stakeholder,
nachvollziehen. Ich
ja.
fände Jena auch fände ich geil als Bundesligist, muss ich auch ehrlich sagen, vom Namen her und auch der Standort auf jeden Fall. Aber Jena hat 2 Niederlagen. Eine davon war gegen CFC Hertha. Die hat also keine Relevanz, wenn es um direkten Vergleich geht. Und die andere, muss ich gerade gucken. Also ich suche, ich recherchiere. Du kannst ja gerade ein bisschen weiter quatschen, wenn dir was so einfällt.
Ja, bei der Liga ist nichts weiter. Soll ich mal Nord machen oder wolltest du jetzt noch was dazu
Genau,
sagen?
mach Nord. Ich
Ah ja,
sage jetzt
okay.
nichts
Ja, dann such
dazu,
du mal
weil mir
raus.
ist das
Genau.
so
Weil
un ist unübersichtlich
im
hier.
Norden zieht einfach eigentlich auch jetzt, die haben ja lange nicht gespielt gehabt im Norden, aber jetzt lange Pause. Jetzt dann seit 10.2., 17.2. dann zwei Spieltage. Einmal Wacker Eagles, ja. Einmal 2:19 gegen Hannover, jetzt 11:3 gegen SV Alter Teichweg. Sind weiter viele bekannte Namen eben dabei. Ja, gerade von Dennis Öztürk, Chirosi, Ganitis, also alle, die auch damals in der Bundesliga-Mannschaft mit dabei waren. Die ziehen also weiter vorne weg. Mhm. Oh ja, also das sind unaufhaltbar anscheinend. Mayhan ist einmal nicht eingetreten und Hannover hat gewonnen. Ja, die haben einen Dreier geholt. Ja. Stark gegen Wolmartshausen, die stehen unten drinne. Also hier scheint für mich jetzt auch langsam das Rennen erledigt. Ja, ja. Kiel und Oldenburg sind da jetzt weit zurückgefallen. Das ist hier mit Wacker zurecht. Das heißt, wir haben eigentlich schon Wacker. Also und wenn wir auf die Playoffs schauen, Wacker, Panthers, wahrscheinlich dann doch die Beton Boys. Mal gucken.
Ja, und aber bei den Beton Boys ist es eng. Und jetzt habe ich gerade geschaut im Nordosten. Mega spannend, weil den direkten Vergleich, wenn es da nach direkten Vergleich geht, hat Jena den direkten Vergleich gegen Eintracht Südring auf jeden Fall nicht auf ihrer Seite, weil sie das Hinspiel 7:1 verloren haben gegen Eintracht Südring. Wenn also Südring das direkte Duell gewinnt und den Rest auch, müssten sie eigentlich gemäß des direkten Vergleiches, wobei ich jetzt, wir müssen mal gucken, wie ist der direkte Vergleich zwischen Südring und wer war da jetzt gerade noch? Boomstadt. Aber der direkte Vergleich zwischen Jena und Eintracht Südring steht aktuell bei Eintracht Südring. Also, aber wir wissen es nicht. Durchführungsbestimmungen sind uns nicht bekannt. Bitte macht uns schlauer aus Jena, von Eintracht Südring oder Blumstadt. Meldet euch und sagt, wie läuft das da bei euch ab, damit wir nächste Woche wirklich interessanterweise sagen können, was da passiert bei euch. Weil es mega spannend, die Nordostliga. Mega spannend. Die spannendste, könnte man sagen. Genau. Aber im Süden, wie du schon sagst, auch noch spannend, aber Betonboys haben gerade noch, haben ja schon die direkten Duelle gespielt gegen 1860, meines Wissens nach. Mhm. Und dadurch haben die natürlich die Nase aktuell vorne. Ja, schön.
Dann Regionalliga Frauen hat nicht gespielt. Weiß nicht, wir könnten mal hier Niederrhein-Liga wieder in der Verbandsliga nochmal schauen. Da scheint sie jetzt auch abzubilden. GSV Düsseldorf wird wahrscheinlich nächstes Jahr dann in der Regionalliga West spielen endlich nach jahrelangem Aufstiegskampf. Die sind da auch weit vorne eigentlich. Im Westen dann scheint ja MCH zweite Mannschaft aufzuhören in die Regionalliga.
Oh, pass mal auf, da gibt es Erneuerungen, kann ich dir sagen.
Oh, was heißt das?
Der Westfälische Verband kam auf die Idee, obwohl, ich will es mal hart sagen, es gibt da keine Durchführungsbestimmung oder sowas für die Liga. Läuft halt alles so ein bisschen querbeet. Aber dort gibt es jetzt doch noch eine Rückrunde. Die hat man einfach kurzfristig jetzt, eine Runde 2 nennt man das.
Okay.
Dann. Eine Rückrunde, genau. Und der MCH hat schon in der Hinrunde, interessanterweise, irgendwie nur 2 Heimspiele gehabt, weil es sind ja insgesamt 8 Teams oder 7, weil Langenberg ist ja raus. Und von 6 Spielen hat man nur 2 Heimspiele gehabt und jetzt hat man in der Rückrunde sogar nur 1 Heimspiel.
Wie geht was? Was ist das denn? Ja,
fahren wir den Staffelleiter. Weißt du, wie der Staffelleiter heißt? Weißt du, wie der heißt?
Nee.
Daniel Gerlach.
Ach, okay.
Nein, nicht der Daniel Gerlach, sondern ein westfälischer Daniel Gerlach.
Nein, also es ist einfach ein anderer.
Ja, was? Genau, Spielleiter der Liga, Daniel Gerlach. Also zumindest meines Wissens nach, so wo es mitgeteilt. Und der hat einfach mal so gemacht, dass der MCH in der Rückrunde. Wobei ich sehe jetzt gerade schon, dass das schon verbessert wurde. Es war aber zwischenzeitlich so, dass der MCH nur ein Heimspiel hatte. Jetzt hat er 2, sehe ich. Ja, meine Güte. Aber unabhängig davon, der MCH führt die Liga an mit 6 Punkten Vorsprung. Und das Interessante ist ja, bei der Liga Holzhorstenschwerte kann ja gar nicht aufsteigen als Zweiter aktuell. Also wenn die den MCH aufholen, ist das egal. Und UFC Münster könnte auch nicht aufholen, aber die sind ja so weit weg mit 15 Punkten Abstand. Der UFC Paderborn und der TV Verl. Also die beiden, die müssten jetzt gegen den MCH punkten, damit da noch was geht. Wenn der MCH aber gegen den TV Verl und den UFC Paderborn gewinnt, dann sind sie wahrscheinlich so gut wie aufgestiegen.
Ne? Okay, das ist doch eigentlich verbandsrechtlich überhaupt nicht möglich. Wenn man von Anfang an sagt, das ist der Aufsteiger, das ist die Runde, die gespielt wird, dann kann ich doch nicht einfach nur eine zweite Runde dranhängen.
Oh Gott, ich darf nicht zu viel erzählen, aber ich
Also,
bin
okay.
unabhängig davon nicht im Bilde, muss ich sagen. Also, und es wurde mir so gesagt, dass es jetzt noch eine Rückrunde gibt und die war aber vorher nicht geplant. Du hast sie auch nicht gesehen bei Fußball.de, ne?
Nee.
Haben sie jetzt aber jetzt extra Runde 2 mit aufgeführt. Ja, ich weiß nicht, wie das da abgestimmt wurde, ob das ein Abstimmungsverfahren war oder ob man es einfach bestimmt hat. Ist aber kurios. Lass uns das als kurios nehmen. Und
Okay.
dadurch, das ist aber auch ganz spannend dann, dadurch wird es ja auch eine vollwertige Liga, Daniel. Ne? Hin- und Rückspiele und keine Winterfutsal-Liga.
Das stimmt, ja, okay.
Ne? Also damit hat der Westfälische Verband natürlich auch wieder vollständigen Futsal angeboten. So,
Ja,
und
für die
der
Teams ist es
Trainer,
super.
ja.
Hauptsache kicken. Ist ja so. Hauptsache kicken.
Genau. Richtig gut. Freut mich. Ja, schön. Daniel, hast du noch was?
Bundesliga.
Bundesliga.
Das fällt mir noch ein. Da war
Ja.
doch noch was.
Da war doch noch was. Ja, da war so einiges an diesem Spieltag.
Welchem Spiel wir
Ja.
sie denn weitermachen? Weil wir anfangen.
Ja, lass uns chronologisch vorgehen. Lass uns doch mal den SV Paas gegen FC St. Pauli uns anschauen. Das Spiel endete 5:4 für den
Knapper
SV
als
Paas.
gedacht.
Viel knapper als gedacht. Ja, zu den
150
Spielen.
Zuschauer auch, ja, also pendeln sich da ein in Isenburg.
Ja, also eins ist mir aufgefallen, dass von Paas immer direkt vom DFB was gezeigt wird. Also der DFB zeigt das auf seiner Seite, aber ich glaube, es ist das diese Verlinkung, ne? Dass man sich da verlinkt und dann der DFB einfach teilt. Es wirkt dann immer wie DFB-Content. Ja, aber war ein gutes Spiel, war ein sehr offenes Spiel. Es ging hin und her. 1:0 für Paas, 1:1, 2:0 für Paas, 2:1 für Paas, 2:2, 3:2 für Paas. Dann dreht Pauli das Spiel auf 3:3 und 4:3. Und dann dreht Paas wieder das Spiel. Also für mich ist hier wichtig, was nehme ich aus dem Spiel mit? Pauli zeigt ein Lebenszeichen gegen eine Mannschaft, die ja eigentlich tabellarisch viel besser ist. Und das gibt mir auf jeden Fall nochmal den Optimismus, dass es da um den Relegationsplatz noch was an Bewegung gibt. Weil Stuttgart, ich weiß jetzt nicht, ob du das mit dem Düsseldorfer Spiel gleich, die haben ja dort gewonnen, verbinden kannst, aber Stuttgart, auch rein strukturell, machen die ja gerade nicht so den besten Eindruck. Ne? Und da könnte Pauli also nochmal auf den Relegationsplatz schielen, wenn sie denn schlussendlich gegen Stuttgart gewinnen, das Spiel, den direkten Vergleich. Ich glaube, den gibt es ja noch. Und dann vielleicht nochmal irgendwo einen weiteren Sieg einfahren. Denn Stuttgart, dass die noch ein Spiel gewinnen, ist natürlich auch nicht so hochwahrscheinlich, außer gegen Pauli. Also deswegen, Pauli zeigt ein Lebenszeichen und Paas springt so hoch, wie sie springen mussten das Spiel und bleiben somit auf Platz 6 und bleiben somit auch vor Jahn Regensburg, ne, was ja auch eine interessante Leistung ist für einen Aufsteiger, muss man einfach sagen. Wobei die Aufsteiger sich jetzt langsam treffen. Ich sag mal, dieser Effekt, den wir, wie nennen wir den eigentlich? Dieser Aufsteigereffekt, dieser.
Ja, Newbie-Effekt
Ne?
oder sowas. Ja, genau.
Genau. Der verpufft so langsam bei den Aufsteigern, aber Platz 5 und 6 mit Berlin und Paas ist doch ein super Ergebnis für Aufsteiger. Mittelfeld, wunderbar. Ne?
Ich hab die Szene mal ein bisschen durchgegangen. Also, es war viel hin und her. Also, man merkt, das sind halt eher Teams, die jetzt nicht so sehr strukturell Futsal spielen. Es ist sehr auf
Genau.
Team-Taktikebene, sondern sehr, sehr viel über die Individualtechniken kommen. Auch viele schöne Tore gefallen und die Latte Jeremejeff, FKM Erdem. Ja, richtig geile Buden. Auch wieder unser neuer Nationalspieler, Gianluca Alessandro. Dann schönes Futsal-Tor zum 1:0 unten. Schön Antäuschung, 13, 14 Meter. Ja, also war ein gutes Spiel, hat sehr viel, ja, Kick and Rush so ein bisschen. Sieht ein bisschen wie die Baller League aus. Also, so daran erinnert mich das.
Nur mit besseren Abschlüssen.
Ja, genau. Nur kurios war so ein bisschen das zwischendurch ein Tor zum 3:2 war das, glaube ich, weil da nämlich auf einmal der Keeper von Paul mitten im Feld steht.
Ja, das.
Ja, Name.
Ja, Sebastian
Ja,
Dudek.
Dudek, genau. Dudek steht einfach mitten im
Aber.
Feld und aber hinten ist noch
Ja,
jemand im Tor. Richtig
das
wild.
sind so.
Jeremejeff im Tor, glaube ich.
Beim MCH gab es das schönste Tor des Spieltags und da wurde auch die Hälfte von weggeschnitten, aus meiner Sicht. Also wurde weggeschnitten, aus meiner Sicht das schönste Tor. Und auch hier kannst du es nicht nachvollziehen. Ist einfach nur ein Kuriosum für dich. Oh, auf einmal steht der Dudek am Mittelkreis. Ja, der wird wahrscheinlich in dem Moment rausgerückt sein für einen Tempo-Gegenstoß, hat den Ball wahrscheinlich irgendwie abgefangen. und dann irgendwie einen Fehlpass gespielt haben oder sowas. Und dann ging es auch wieder, wie du schon sagst, hin und her. So, und dann macht Pastor das Tor zum 3:2. Ein Kuriosum und zeigt aber auch, dass eben die Zusammenschnitte mit wenig Futsalverständnis gemacht werden. Also, dass man so eine Szene aufbaut und das mal ganz zeigt. Genauso, das kann, da werde ich gleich beim MCH von berichten. Wunderschönes Futsaltor. Man sieht es nur nicht, weil die das nur den letzten Pass einfach zusammenschneiden. Ne, vom letzten Pass. Und hier genauso. Ja, schade. Aber
sind schon Kuriosum. Dabei. War, glaube ich, sehr, sehr ansehnliches Spiel. Genau.
Ja, das kann man sich, also die Highlights, da gibt es Action, kann man sagen. Genau. Schön. Dann das zweite Spiel, das durchaus das Top-Spiel des Spieltages.
Total.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Hot 05 Futsal gegen den TSV Weilimdorf. Und die Weilimdorfer kriegen so langsam wieder Fiat-Charakter.
Ja, ne? Also der Ferrari ist ein bisschen unter der Oberfläche.
Ja, natürlich ohne Ack. Was natürlich schon eminent ist.
Da merkt man das, ne? Was das ausmacht, dann doch im Futsal ist halt so. Ein Spieler raus.
Ja, der Topscorer der Liga, also wenn der fehlt, fehlen dir halt auch ein paar Tore pro Spiel. Ja, man verliert 4:2, ein enges Spiel. Ich habe das Spiel nicht ganz gesehen, aber gemäß der Highlights auch sehr schöne Sachen, kann ich dir sagen. Also ich kann dir ein bisschen gleich zu den Toren erzählen. Ja, aber es fehlt der Punch und gegen den MCH hat auch der Punch gefehlt und hier auch gegen Hohenstein. Allerdings hat Hohenstein nicht wie der MCH eher auf Konter gespielt, sondern der Hohenstein ist draufgegangen, wie man es auch dann beim 1-0 sieht, wenn man sich das Tor mal in den Highlights anschaut. Wirklich Full-Court-Pressing, dann Ballgewinn von Wittig, weil ein Fehlpass, also so ein Ala-zu-Ala-Pass gemacht wird, der völlig ins Zentrum landet und Memo Schlüssel kann dann, wie soll er den Ball erreichen jemals? Einfach ein ganz schlimmer Pass. Und dann nimmt Wittig den Ball an, legt ihn nochmal ins Zentrum und Sorokin mit der Picke von 7 Metern. Und da dachte ich bei Pless an das Kniefallsyndrom. Kannst du dich erinnern?
Ja, das geht.
Kniefallsyndrom. 2 Meter steht er vorm Tor. Ich empfehle nochmal für alle da draußen, alle Torhüter, unabhängig davon, weil man, es ist halt ein taktischer Fehler, könnte man sagen. Schaut euch nochmal das Mr. Futsal Torwart Video an, weil dort wird erklärt, wann der Kniefall super ist. Unter Druck, wenn man nah dran ist und der Spieler unter Druck steht zum Abschluss. Und hier ist genau das Gegenteil. Der Spieler hat natürlich einen Abschlussdruck, aber der Torwart hat keinen Druck auf den Ball, also ist nicht vor dem Spieler. Und dann geht Pless runter in die Knie, anstatt hier aus dem Lacrosse dann das Bein rauszufahren, was hier vielleicht hilfreich sein hätte können. So fährt er das Bein aus wie so ein Eishockey-Torwart, kann aber niemals damit die Breite des Tores abdecken und der Ball und auch die Geschwindigkeit. Ja, schade. Das war taktisch vom Pless nicht ganz korrekt, muss man sagen. Technisch war es der, wie nennen wir das eigentlich, die Knieabwehr, genau. Aber in dem Moment nicht praktikabel, nicht situationsgemäß richtig. Ja, aber man hat da an der Szene gesehen, Hot wollte das Spiel gewinnen, die waren mega heiß, sind voll draufgegangen. Ja, aber es war auch ein Hin und Her, denn dann kam, oder willst du noch was zu der Szene sagen? Ich möchte jetzt hier nicht
das Wort. Nee, kannst du gerne weiter, kannst, mach ruhig weiter, passt schon. Ja.
Weil dann kommt Weilendorf durch den Konter, über Söser und dann Ablage auf die Seite auf Ribeiro, der den Ball dann schönes lange Eck schiebt, zum Ausgleich. Ja.
Gerade Ribeiro, ne, kommt ja, weil letztes Jahr noch in Hohenstein, ja, und macht jetzt auch später noch eine Bude, also
Ja, also das war auf jeden Fall auch ein schönes Tor, weil sehr schnell und direkt rausgespielt, dann auch schön mitgegangen und auch mit einem schönen Abschluss, der auch passend war, schönes lange Eck, schön, der Torwart versucht, den noch mit Schwungarm zu kriegen, aber er kommt nicht mehr rein und der Ball war gut geschossen. So, und dann haben wir das nächste Tor für Hot, und zwar eine schöne Ala-Aktion von Wittig, der hat wohl gegen Spanien jetzt ordentlich Selbstbewusstsein da getankt. Ja, genau. So, ich hab mir da was zu aufgeschrieben, und zwar, dass er da auf jeden Fall Ala-Situation ähnlich wie gegen Spanien, nur hier nicht den Tunnel, sondern er setzt sich oder versucht sich durchzusetzen über den Ala die Linie runter, stoppt aber hier in dem Moment ab, dreht sich nochmal ein und der hereingrätschende Djindic, ich glaube, oder nicht grätschende, aber er hat Djindic da schön verladen, doch er war im Grätschen, Und dann zieht er ab und ich weiß nicht, wer in der Mitte ist bei Hot, aber der lässt den Ball auf jeden Fall durch. Und wunderbar, ins lange Eck. Pless hier total irritiert, konnte nichts sehen. 2-1 vor Hot. Gut. So, das dazu. Dann.
Ja, super. Machst heute einen guten Job. Machst heute meinen Job ganz gut.
Dein Job? Ja. Okay. Sonst machst du die Tore immer. Ja, aber ich fand es interessant, weil dann hat auch Weidendorf mal häufiger mal mit Flying agiert. Also da kam dann Pless mit raus. Ja. In der ersten Halbzeit schon ab und zu. Also situativ fand ich auch ganz interessant als taktische Wahl. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit auch wieder, kam Pless auch immer wieder raus aus dem Mittelfeld, so ein bisschen in Egita gemacht, nur dass er nicht zum Abschluss kommt. Ja, und dann das 2-1 wieder durch Ribeiro, durch eine schöne Einkick-Variante. Zwei Spieler von Weilendorf blocken das Zentrum frei. Aus dem Hintergrund kommt Ribeiro. Sein Gegenspieler sieht in dem Moment auch nur auf den Ball, hat das periphere Sehen auf jeden Fall nicht auf dem Schirm, also Ribeiro nicht auf dem Schirm, lässt ihn also ins Zentrum passieren. Hat gar keine Bindung zu ihm. Und Ribeiro mit einem absoluten Hammer. Wunderbar. 2-2. Also man muss auch sagen, dass Ribeiro gerade so das Ganze noch ein bisschen kompensiert, auch gegen den MCH. Hat er sehr viel
Ja, ich
kompensiert.
mag den Spieler ja, ne? Das ist
Ja, ich weiß
Kraftpaket
einfach.
pur, das ist schon richtig schön ansehbar. So ein Spieler
Das
ist halt gerne.
ist der Daniel Weimer der Bundesliga auf dem Platz.
Was
Wenn
heißt?
Daniel,
Junge,
wenn du
Junge,
ein
Junge.
Spieler wärst, du wärst Ribeiro.
Ah ja,
Ja,
okay. Danke.
da muss man hier aber auch jetzt einfach, jetzt muss man Props geben an Wittich, der ja auch, wie gesagt, gegen Spanien anscheinend ordentlich Eier entwickelt hat. Alter Falter, was der beim 3-2 für einen Hammer rausholt. Also Wittich, sicherlich Linksfuß, Ala in der Hinsicht, absolut top aktuell, top Form. Kriegt den Ball hier, langer Ball, lässt Söser aussteigen. Ich finde, Söser geht ein bisschen halbherzig hin, als hätte er irgendwie ein bisschen Probleme, irgendwie wirkt das so körperlich. Angeschlagen oder so, frage ich mich bei sowas, wenn ich so den Bewegungsradius sehe. Aber was Wittig da macht, löst
Ja.
sich und
Aus der
das
Drehung.
ist.
Also wirklich ein Schritt.
Ja,
Eigentlich das, was du da
genau.
machen musst auf der Position. Ein Schritt. Der übrigens, den, auch von Rodrigo. Rodrigo meinte, Wittig, bester deutscher Spieler.
Ja, auf jeden
Also,
Fall. Also,
Christoph Wittig, super. Also, ach, hat echt einen super Lauf. Freue mich für den Jungen echt so sehr, weil der so wirklich lange dabei ist, immer bei Hot geblieben ist, wirklich treu, immer da. Ja, auch in der Nationalmannschaft, der ist aber nicht umsonst Rekordnationalspieler. Super, aber dass er auch weiter auf dem hohen Niveau sich immer mehr noch verbessert, das ist ja das Schöne.
ja. Weißt du, warum ich denke? Weil ich hatte früher von Wittig gar nicht so eine hohe, also ich habe da kein hohes Potenzial erwartet. Weißt du warum? Weil der immer auch auf dem Pivot rumgeturnt ist. Der ist immer auf den Positionen rumgeturnt, dann wurde er in die Spitze gestellt und sonst was. Und du musst dich spezialisieren. Und Wittig hat einfach, und das erkennst du jetzt, hast du in der Nationalmannschaft erkannt, wie auch jetzt in diesem Spiel, sein größtes Potenzial auf dem Ala. Ja, da ist er einfach. Linie runter, also vertikal oder horizontal. Diese Bewegung vom Ala, das kann er. So. Und hat einen super Abschluss. Und wenn er darauf aufbaut, dann hat er Luft, die nach oben, wirklich. Da kann er also Luft nach oben im positiven Sinne, dann kann er auch springen, dann hat er Sprungkraft. Wenn der aber dann wieder auf dem Pivot rumturnt oder auf dem Fixo ab und zu, was er auch durchaus mal ist, hat er nicht diese Stärken. Da ist er nicht superklasse. Deswegen sollte er sich auf den Ala konzentrieren und sich
Ja.
dort spezialisieren, die Situation dort suchen, die Wiederholung dort kriegen und dann sieht man, boah, der
Ist
Junge.
auch jemand, der anscheinend sehr viel lernt. Also der anscheinend einfach
Ja.
von seiner Entwicklung her gut antizipieren kann, aufnehmen kann, verarbeiten kann und adaptieren kann. Und deshalb wird er halt immer besser und besser und besser. Ja, das und hat hier den Sieg gebracht. Ja, total.
Für mich gemäß der Highlights auf jeden Fall Man of the Match. So, auf jeden Fall. Also Wittig. Und dann haben sie noch ein Flying Goalie Tor, Empty Net Tor gemacht, weil Weilendorf dann den Flying rausbringt. Ja. Und somit verdienen sie sich dann auch das 4-2, wie du schon beim letzten Mal gesagt hast. Ergebnis ist immer verdient. Ne? Es hat irgendwas dazu geführt. Man hat
So
sich an
ist
die Regeln
es.
gehalten. So. Ja, auch wenn es ein knappes Ding war, sicherlich, und Weilendorf auch mitgespielt hat. Aber am Ende hat Hott auf jeden Fall Weilendorf jetzt ja, und ein bisschen mehr unter Druck gesetzt, weil Hott könnte jetzt mit einem weiteren Sieg auf 3 Punkte ranrutschen an Weilendorf. Bei noch 3 Spielen dann danach. Also von daher ist das reguläre Meisterschaftsrennen, also regulärer Meister der Liga,
der Tabelle,
Der Hauptrunde.
Tabellenmeister, ja, der Hauptrunde, Vorrunde, was auch immer, reguläre Saison, wie auch immer, der ist noch nicht ganz entschieden, auch wenn wir Weilendorf schon weit vorne gesehen haben, aber ohne Arc und mit den ganzen Stars, die man jetzt wieder hat. Ja, Arma Cindic ist dabei, zum Beispiel. Wirkt das noch nicht so flüssig, kann ich sagen. Ich weiß nicht, ob da der Ferrari nicht so wieder ein bisschen Fiat-mäßig gefahren
Ja,
wird
okay.
dadurch. Ja, gut. Aber die Ergebnisse sprechen einfach Bände aktuell. Und man muss auch eins sagen, Weilendorf hat in der Hinrunde zwar die Dinger gewonnen. In Düsseldorf hat man sogar unentschieden gespielt, aber man hat sie selten hoch gewonnen. Die ersten Spiele waren alle mit einem Tor Unterschied. Also man hat auch immer so ein bisschen vielleicht das Quäntchen oder immer so ein bisschen den Ausschlag auf seiner Seite gehabt. Wenn man das nicht hat, dann sieht man das zum Beispiel jetzt gegen Hott oder gegen den MCH, dann verliert man auch mal Spiele. So. Und deswegen würde ich sie nicht als Übermannschaft betiteln. Aber lass uns mal entspannt weitergucken, was dann in der Saison jetzt noch kommt. Bin gespannt, wie sie sich dann in den nächsten Spielen verhalten und auch wie es in den Playoffs weitergeht. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Weilendorf die erste Mannschaft sein könnte, die als Erster gegen den Achten verliert. Aber mal gucken. Bin mal gespannt, ne, was da passiert. Also, ich bin ja für jedes Geschehen offen, was das angeht.
Hauptsache offen und spannend, genau. Das ist das Wichtigste für alle in der Liga. Ein
Genau.
bisschen Wettbewerb. Ja,
Mega
und
geile Liga. Also
ne.
jeder schlägt hier jeden auf einmal.
Und der Spieltag war jetzt auch mal endlich gut. Also kein deutliches Ergebnis, muss man sagen. Sonst hatten wir in den letzten Jahren immer mal wieder so ein irgendwie zweistellig oder so. Ja, das ist ein richtig schöner ausgeglichener Spieltag. Wirklich eng. Und auch das nächste Spiel, das der auch überraschend irgendwie jetzt auf einmal aus dem Nichts. 2 zu 1 Sieg von Jahn Regensburg gegen den HSV. Der HSV verliert. Mein erster Blick war Jalle im Tor. Weil wir haben ja die Theorie, nur Niederlage ohne Jalle. Jalle war im Tor, aber Michi Meier war nicht dabei.
Ah,
Ja,
ja.
und deshalb könnte es natürlich dann doch wieder diese Bedeutsamkeit ja, einzelner Spieler sein, was jetzt hier auf einmal dann doch jetzt erstmal kurzfristig ja, das auch ein bisschen durcheinander wirft, ja, weil der HSV schon oben dran war. 2 zu 1. Und ja, ich mal gucken jetzt hier, wie weit war eigentlich hier die Zuschauer. Oh, 290 Mann sogar in der Halle. Also gut besucht, muss man echt sagen, in
Ja.
der Wandsbecker. Ich frage mich nur bei den Highlight-Videos, warum kann man diese Kamera nicht in die Mitte des Feldes stellen? Also das ist schon so ein ganz komischer Winkel.
Ja.
Ist dann Pfosten oder warum dann aber nicht auf die Gegenseite? Also so richtig verstehe ich das nicht. Wenn ich sowieso jemanden habe, der da rein rauszoomt, warum stellt er sich nicht auf die Gegenseite der Zuschauer? Wäre
Ja.
mal spannend zu wissen von jemandem, der da mal nachfragt, warum da immer diese komische Perspektive ist.
Ja, das würde ich auch gerne wissen. Habe ich mir auch bei den Highlights gefragt, weil in der Wandsbeker Halle kennen wir ja sonst nur den Turnring, der immer im Blickfeld hängt.
Ja,
Genau, das.
jetzt habe ich jetzt gedacht, die haben einen Videowürfel. Dabei ist das oben das Notausgangsschild, was immer wieder
Ja,
im Bild ist.
ja,
Und ich
ja.
dachte,
Genau,
oh,
genau,
neue
genau,
Ausstellung.
genau. Genau, ist mir auch aufgefallen. Das ist einfach, die sind halt anscheinend direkt mit der Kamera unterm Dach. Ja, aber ich sag mal, die Wandsbecker Halle ist auch nicht optimal für Aufzeichnungen, weil zum Beispiel Live-Übertragungen wurden dann von der anderen Seite immer wieder gebracht und dann siehst du halt den vorderen Bereich gar nicht des Spielfeldes. Es war ja auch live gestreamt, das Spiel. Ja, habe ich mir jetzt nicht den Livestream ganz angeschaut, aber die Highlights sprechen schon viele Bände. Also das Chancenplus der Hamburger war schon offensichtlich, auch das Pech. Manchmal, da gingen ja Bälle gegen Latte, Pfosten, Schulter vom Torwart und raus. Also es war schon auch ein bisschen Glück für die Regensburger, würde man sagen.
Ich
Ja.
muss aber auch sagen, hier Torhüter entschieden, aber diesmal andersrum. Weil
Ja.
Guimarães hat jetzt hier als Keeper eine richtig gute Performance abgeliefert, nachdem er jetzt auch in den letzten Spielen so ein bisschen schwächer war. Und Jalle, zumindest jetzt beim ersten Tor, da so ein bisschen technischer Fehler, weil Jalle, wir haben immer gesagt, dass er immer so ein bisschen in diesem Nimbus steht. Nicht auf der Linie und nicht ganz außen. Das hat er deutlich verbessert gehabt in den letzten paar Spielen. Ist mal gut rausgegangen. Aber hier genau wieder. Er steht irgendwie so auf 3 Meter vor dem Tor. Und dann bekommt er den Ball so komisch, nämlich beim 1-0 irgendwie an den Fuß, macht er so die Knieabwehr, aber dann Abstauber.
Ja,
Ja,
Daniel, eine
schade.
spannende Situation ist ja,
Ja.
dass hier Marquinhos als Pivot den Ball kriegt in die Tiefe und die suchen den ja dauernd. Und das finde ich für Torhüter immer am schwierigsten zu entscheiden, wenn der Pivot in diesem Moment sich um den Fixo dreht und durchkommt. Dann ist natürlich der Torwart wirklich da, musst du gucken, in welchem Winkel kommt er. Hier kommt er aus einem, ich finde, mittlerweile auch beim Schuss recht spitzen Winkel schon, also weit außen, sodass er vielleicht sogar am Pfosten oder auf der Linie oder relativ nah zum Tor stehen bleiben kann, weil ja auch noch Spielerbindung ist. Also der Spieler ist noch da. So, er muss da gar nicht rauskommen. Und wenn er dort steht, wo er steht, dann ist auch hier, dass er da mit dem Knie runtergeht. Also es ist halt wieder, es ist wie bei Pless gerade, so ein bisschen Kniefall. Aber dann lieber im Lacrosse und da einfach den Fuß ausfahren. Dann kann er den Ball wahrscheinlich nach vorne blocken, wo seine Mitspieler sind und nicht eben zur
Ja, das
Seite,
stimmt.
wo
Ja.
dann eben Haliçon mitläuft und das Ding reinschiebt. Man muss aber auch sagen, wenn Haliçon da nicht steht, ne, dann fällt das keine Sau auf, dann sagen alle, boah, geil gehalten von Jalle. Also, ne, ist auch ganz spannend. Stell dir mal vor, Haliçon steht da nicht und Grünberg kriegt einfach den Ball und kontert. Dann
Ich
sagt man
gucke
einfach,
ja auch
gute Parade.
parallel das Spiel. Das waren ja schon echt viele Latt auch
Ja,
Pfosten-Lattenknaller
krass, ne?
vom HSV. Ist schon echt bitter. Da macht Marquinhos trotzdem wieder. Marquinhos ist einfach auch eine Sau da vorne. Er ist einfach ein geiler Typ. Ja, so ein, ja, so einen haben wir halt nicht. So ein Pivot.
Ja.
In Deutsch. mit deutschem Pass. Den müssen wir mal ein. Oh, der ist zu alt. Aber ja, so ein Kaliber, ne? Der ist einfach da. Sobald er sich rumdreht, weißt du als Pivot und Torwart Scheiße.
Wirklich
Ja,
leider.
er müsste dann so wie bei den Kicker, so bei Tsubasa früher, wäre das so eine Szene über 5 Minuten und der Torwart würde sich immer denken: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, gleich kommt wieder der Kanonenschuss. Ja, so. Und das ist natürlich jetzt auch wieder hier beim 2:0, wie er den da in den Winkel reinhämmert.
Ja, aber
Junge,
dann
Junge.
da auch Mo Labyad auch schon beim ersten Gegentor. Boah, also defensiv ist das echt ja auf jeden Fall verbesserungswürdig. Also der steht auch im Niemandsland, hat keine Passlinie zu Marquinhos zu, also macht da keine Passlinie zu, sondern lässt den offen stehen an der Seite. Also Gegnerdruck erzeugen, Passlinie schließen. Ja, auch wenn man da in Unterzahl war, weil die HSV Panthers haben da im Moment, glaube ich, Unterzahl gespielt. Na, haben ja
Aber
eine
der kann
gelbe
halt auch
Karte.
vorne, der kann einfach auch vorne, wer ist das denn hier? Saklam,
Ja,
einfach
genau.
nicht,
Warum läuft der da
draufgehen.
hin? Ja, genau. Du spielst da 3 gegen 4.
Ja, spielst du nach der roten Karte, ne?
Da
Ja.
musst du kompakt bleiben. Da musst du wirklich die Schuss- und Passlinien so gut es geht zumachen. Das ist wie beim Flying. Ja, es war auf jeden Fall mutig, sage ich mal so, um es positiv zu sagen, mutig vom HSV das so zu machen. Aber dann musst du auch in Unterzahl halt Passlinien schließen und dann Druck aufbauen. Sonst hast du hier verloren. Und Marquinhos, wunderbar, wie er sich einfach rückwärts an der Seite so ein bisschen rauszieht und dann den Ball mit dem ersten Kontakt mit der Sohle reinlegt und mit dem zweiten Kontakt mit der Picke hin in den Knick reinhaut. Ganz starkes Tor. Also schon wieder Lehrbuchtechnik auf jeden Fall, auch für ein Pivot. Also Marquinhos ist schon, also für mich der stärkste Pivot der Liga, muss man einfach so sagen, wenn man das Paket sieht, was er in der Tiefe erzeugt, mit dem Rücken zum Tor. Ist einfach Wahnsinn. Also, nicht umsonst auch deutscher Meister geworden, auch wenn er sogar im Finale, glaube ich, sogar gefehlt hat. Aber ganz wichtiger Spieler für Regensburg. Mit dem hast du immer eine Anspielstation. Und in diesem Spiel war er halt der entscheidende Spieler. Erst beim 1-0 mit der Drehung um Mo Labyad und jetzt dieses wunderschöne Tor. Ja, und dann, wie du schon sagst, recht kurios, viele Schüsse von HSV. Aber am Ende hatte auch Regensburg nochmal hier und da richtig gute Chancen. Und der HSV kommt dann aber auch nur noch zum 1-2, ja, und ich sag mal so, Raúl Guimarães sichert den Regensbürgern den
Total, ja.
Sieg,
Ja,
ja,
so.
und dann der 6 Meter noch, ja, den dann Zaglam reinhaut, ja, da kann er nichts machen, aber sonst alles aus dem Spiel, was er halten kann, hat er gehalten. Ja, und Regensburg überrascht und macht das vorne total interessant, einfach auch den Kampf um die ersten 4 Plätze, weil der ist ja auch mitentscheidend für deine Position ab dem Viertelfinale. Ja, und da müssen die Hamburger jetzt auch hingucken. 28 Punkte, der MCH mit 25 Punkten dahinter und 24 Punkte Liria. Und der HSV muss jetzt zum MCH. Das kann nochmal interessant werden. Also der HSV ist in die Rückrunde gestartet und hat sich sicherlich gedacht, also Platz 2 wäre schon geil. Und vielleicht, wenn Weil im Dorf nochmal stolpert, dann sind wir diejenigen, die Weil im Dorf nochmal ärgern. Aber so sieht es aktuell nicht aus. Ne? Also auf jeden Fall nicht. Gut, bin aber gespannt. War ein interessantes Spiel zwischen Hamburg und Regensburg. Ja, kommen wir zum Stuttgarter Futsal Club und Fortuna Düsseldorf, mein Lieber. Kannst du uns was
Ja,
dazu erzählen als Düsseldorfer?
ich habe das selber nur, weil ich da unterwegs war, selber auch nur in der Gruppe bei uns intern mitbekommen, wo dann die Tore weitergegeben wurden, weil es dann ja auch wieder mal keinen Live-Ticker gab. Und ja, deshalb war das immer nur ein bisschen so News. War natürlich schon super, dass wir da jetzt reinrutschen oder also nach oben rutschen und dann mal irgendwie Luft holen. Ja, gerade das war ja nur die 6-Punkte-Spiel gegen direkten ja, Konkurrenten um den Klassenerhalt, was nun natürlich rechnerisch noch nicht klar ist, aber Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt. Aber mit Lubitsch natürlich dabei, ja, neuer Spieler. Ja, hat auch viel geholfen, so wie ich das mitbekommen habe. Also dann dieses 6:3 ist stark. Ja, gab ja keinen Live-Ticker, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich jetzt viel sagen will, nach unserem Vorsatz, mein eigener Vorsatz, Mist, ja, jetzt würde ich mich wieder ins Fleisch schneiden, aber ich bleibe einfach dabei, waren auch nur, überleg mal, 44 Zuschauer, also der SFC Stuttgart, ja, ich glaube, das Projekt stirbt dann, also ich glaube ich nicht, also das merkt man ja nun, das wird dann vorbei sein wahrscheinlich.
Ja, also es besteht auf jeden Fall eine Korrelation zwischen Tabellensituationen, also zumindest unterer Tabellensituation im Sportlichen, wie auch untere Tabellensituationen in Sachen Zuschauern. Also da sieht man auf jeden Fall einen Zusammenhang, nur wie der entsteht, ob es einfach dann auch wegen der Tabellensituation zu unattraktiv ist für Zuschauer oder einfach insgesamt, dass man da vielleicht zu wenig macht für den Futsal. Ich weiß es nicht, aber wie du schon sagst, Düsseldorf ist mit diesem Sieg eigentlich absolut sicher. Also was soll denn da jetzt noch passieren bei 4 Spielen und 11 Punkten Vorsprung? Mhm. Also da muss Düsseldorf oder da muss Stuttgart jetzt ja schon alles weghauen, auch torverhältnismäßig. Also ich würde mal jetzt ganz vage sagen, herzlichen Glückwunsch für den 8. Platz. Vielleicht wird man sogar noch 7. bei 4 Punkten Rückstand auf Regensburg. Wer weiß, was bei Düsseldorf noch geht. Man hat sich ja verstärkt. Ja, ich habe zu dem Spiel auch nicht viel zu sagen.
Vielleicht das kuriose Tor. Es gab da nochmal viele Ecken. Also man muss sagen, wir haben viele doch Tore nach der Ecke gemacht. Also man merkt dann einstudierte Sachen, da sind halt diese Fußballer da vom SFC überhaupt nicht dabei. Mhm. Also es hat ja richtig gut funktioniert, die Standards gezielt zu machen. Und dann war ja noch das eine Tor mit Kopfball-Tor dabei. Mhm. Nur ich habe es dann noch nicht gesehen. Ich suche es ja parallel. Ich habe es nur gehört. Ich weiß gar nicht, welches Tor das war. Doch, da fliegt da vorbei, was war das SFC-Tor, das 3:5, also Flanke, Kopfball, Tor, also das siehst du beim Futsal ja total selten, da merkst du halt, ja, die Jungs sind halt draußen vom Fußballfeld, macht er da gut, der Kaya, aber das ist halt so typisch so ein bisschen draußen Fußball, aber Ante, dann muss man sagen, 37 Jahre alt, den haben wir ja rekrutiert, war früher mal bei Futsalisches Essen und davor natürlich dann auch in Kroatien, sehr, sehr aktiv Futsalspieler, sehr, sehr guter Kicker und ja, hat hier echt den Sieg gesichert.
Ja, sehr schön. Das Spannende ist, ich habe ja gerade davon gesprochen, dass St. Pauli noch eine Chance hat. Nächste Woche empfängt man nämlich in St. Pauli den Stuttgarter Futsalclub. Stell dir mal vor, die holen da 3 Punkte. Dann ist man mit 3 Punkten 1 Punkt hinter Stuttgart. Und Stuttgart muss dann dann müssen sie gegen Regensburg. Und ich sehe gerade, dass auch ihr dann parallel Zündlein an der Waage sein könnt, weil ihr dann St. Pauli empfängt. Das wär spannend, wenn ihr auf einmal Pauli da gegen Pauli Punkte verliert und Pauli durch euch auf einmal auf Platz 9 rutscht.
Ja, Pauli kommt zu uns. Patrick Ernst Bunsemeier muss noch die Löcher zumachen, die er letztes Jahr durch die Reißzwecken bei uns in der Holzwand hervorgerufen hat, indem er einfach mit dem Hammer in den Reißzwecken der Löcher reingehauen hat. Also bitte ja. Patrick, bring Mörtel mit.
Und Geldkoffer.
Genau, richtig, genau.
Damit es die Punkte auch noch gibt, oder zumindest einen Punkt. Ja, weil das Torfeld ist. Wobei auch, zählt der direkte Vergleich in der Bundesliga, ne?
Ja.
Ja, da muss man jetzt mal gucken, Staffelspielplan einmal ganz schnell. Wie hat Stuttgart gegen Pauli gespielt? Das Hinspiel, wahrscheinlich gewonnen, ne? Müssen sie ja. Ich glaube schon, ne?
Übersicht hier ist furchtbar bei Fußball.
Ja, Fußball.de ist einfach grausam. Ist grausam. Es graut mir auch, wenn ich Fußball.de aufmache mittlerweile. Aber wir haben keine andere Basis. Es gibt ja keine Futsal-Bundesliga-Seite,
die der Daten, es ist schon gut, weil die Daten sind ja die tatsächlichen Spieldaten, das ist schon super, ne? Dass du dann die Spielprotokolldaten eigentlich hast, nur.
Ja. Aber diese Werbung und das ganze Hoch- und Runterrutschen, darf man jetzt mal nebenbei hier erwähnen. Ist suboptimal. Gut, also St. Pauli hat das Hinspiel gegen Stuttgart 7:3 verloren. Wenn man da jetzt einigermaßen da noch vielleicht gewinnt, vielleicht sogar auch mit 4-5 Toren Unterschied, das kann ja mal passieren. Vielleicht kann Pauli ja mal was reißen und dann unentschieden gegen Düsseldorf holt, dann wäre Pauli also durch den direkten Vergleich vielleicht sogar vorne. Na, das wäre ganz nice. Mhm. Naja. Unabhängig davon, das ist für mich noch Spannung.
Und Spannung gibt es dann in der Bundesliga jetzt aktuell noch eben um den Kampf um Platz oder ab Platz 4, weil das wird immer enger. Jetzt eben auch durch den Sieg des MCA Futsal Clubs Bielefeld gegen Liria Berlin. 4:3 ist das Spiel geendet. Ne?
Solotkin war ja rot gesperrt, gefehlt. Also schuldtragender Mann da bei Liria hat das wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass man jetzt hier MCA auch mal ein Quäntchen drauflegen konnte.
Dafür aber ein Ex-MCA-Spieler, Marvin Perkovic, direkt bei Liria.
Ach so, gab es da einen Wechsel?
Gab es einen Wechsel. Perkovic zu Liria. Genau, der MCA hat ihn abgegeben an Liria und hat auch direkt gespielt. Also das finde ich auch ganz spannend. Es gibt ja in England diese Regel, im Profifußball auf jeden Fall, dass wenn ein Spieler während der Saison zu einer Mannschaft, also wirklich von einer Mannschaft zur anderen wechselt und diese Mannschaften spielen gegeneinander in der laufenden Saison noch, dann spielt der Spieler nicht.
Aber das ist nur bei Laie.
Nur bei Laie?
Ich meine, das ist nur bei Laie.
Ja, vielleicht ist das ja auch eine Laie jetzt, unabhängig davon. Ist der Punkt, dass ich finde, das finde ich schon spannend, dass der Spieler gespielt hat. Aber unabhängig davon hat es ja nichts gebracht. Der MCA, ich muss sagen, deutlich offensiv aktiver. Ich finde, die Highlights haben das Spiel so ein bisschen, also haben es auf jeden Fall interessant ausgeglichen dargestellt. Aber Liria hat sich in erster Linie auf eine kompakte Defensive fokussiert und kam dann auch aus dem Konter. Und aus dem Konter, beziehungsweise wurden sie auch stetig gefährlich. Wobei beim 0:1 haben sie dann auf, ja, ich würde mal sagen, auf 3/4 ungefähr Höhe Druck gemacht. Und Gabriel Oliveira wurde von Filatov so ein bisschen weggeschoben zentral. Filatov gewinnt den Ball. Ich fand, es war auch nicht foulwürdig. Und dann verwandelt, glaube ich, ich weiß nicht, wer es war. Muss man gerade auf den Zettel gucken hier von Fußball.de. Es war Krause, Christopher Krause, der zum 1:0 verwandelt, nach einem Konter sozusagen oder nach Tempo-Gegenstoß bei Ballgewinn. Und da fand ich den Herrn Pacheco ein bisschen unglücklich. Kann man so ein bisschen mit. Da wäre vielleicht dann doch eine Knieabwehr gut gewesen, weil da kommt er mit Abschluss, mit dem Spieler, mit Druck auf Ball. Also vor dem Abschluss kommt er noch vor ihn. Ja, da geht er mit irgend so einem Grätschritt, breiten Schritt und dann kullert der Ball irgendwie durch die Beine da rein. Ja, 0:1 für Liria. Muss aber sagen, dass das Spiel dann mit vielen Torszenen für den MCH weiterging. Man hatte einige Schüsse, die oder auch Szenen, wo Pavlos Wiegels einerseits überragend gehalten hat. Hat auch, wenn man auf seine Instagram-Seite geht, auch ein eigenes Highlight-Video mal wieder für sich da präsentiert. Aus dem Spiel konnte er auch, weil er viel draufgekriegt hat. Gut, und dann macht der MCH aber das 1:1 durch Oliveira, das 1:1 durch Furkan Aas, weil Liria sehr schnell in Foulprobleme kam. Sehr schnell. Also ich glaube schon nach 12, 13 Minuten hatte man 5 Fouls. Ja. Und dann hat
das schnell. Wurde
ein dann gab es ein weiteres Foul, weil Filatov, wie ich es empfunden habe, häufig mit den Armen gearbeitet hat. Also wirklich sehr stark, immer auch mit ausgestreckten Armen in den Gegner. Und das macht er dann hier auch bei Garibaldi. Und da muss ich sagen, dass ich die Schiedsrichter in der Hinsicht richtig gut fand, weil die haben wirklich eine Linie gehabt. Also die haben. Es gibt Schiedsrichter, die hätten das vielleicht nicht gepfiffen, weil sie.
Oder so wegfliegt.
Ja, genau.
Der fliegt das, immer noch, ja.
Ja. Aber die hätten das nicht gepfiffen, weil die das dann vielleicht nicht als so schlimm angesehen hätten, wie das, also kennst ja, das 6. Foul muss immer ganz schlimm sein. So. Mhm. Nee, die haben es weiter einfach stringent gemacht. Ja, und dann kommt das Foul an Garibaldi. Furkan Aas nimmt sich den Ball, weil er unter der Woche beim 10-Meter-Schießen einfach auch im Training überragend war und macht das genau richtig gegen Pavlos Wiegels, der, wenn man sich die Szene anschaut, sich ein bisschen eindreht und der Schwungarm dann auch nicht tief genug kommt, also kommt nicht über die Wade sozusagen. Und da genau geht der Ball dann links, also vom Schützen aus gesehen, links zwischen Wade und Hand durch. Ja, und das Ding ist drin. Furkan Aas zum 1:1. Und da hat man dann, also der MCH war die ganze Zeit am Drücker. Man hat es auch an den Fouls gesehen, dass man halt wirklich auch im 1 gegen 1 häufig gut durchkam und nur durch Foul gestoppt werden konnte. Und man hat direkt weiter nachgesetzt. Und dann hat man wieder Chance über Chance gehabt. Auch Liria nochmal eine Konterchance sicherlich, muss man auch sagen.
Einige seine Chancen. Auch wieder ein schutzansehnliches Spiel, ne? Für die wirklich 400
Ja,
Zuschauer da in der
Wahnsinn,
Halle. Ist ja
Wahnsinn,
wirklich
Wahnsinn,
stark.
ja,
Aber jetzt mal
Wahnsinn.
zwischendurch eine Frage,
Ja.
die viel, also wirklich am wichtigsten ist. Was gibt es denn für 19,90 € in Sennestadt? Da ist hinten so ein Banner hinter dem, rechts an der Wand. Da steht einfach ganz groß 19,90 €.
Wo, wo?
Bitte lüftet mal, was es dort gibt.
Ach so, das ist Fitness,
Ach,
Fitnessstudio. Machen wir
Fitness
das mal
ist
schnell.
das. Oh, okay, ja. Ich
Fitnessstudio,
dachte so Döner,
Monatsbeitrag.
Döner 19,90 jetzt.
K5 oder wie sie heißen,
Ja,
KS,
K5, ja,
K5,
richtig.
K5 Fitnessstudio in Bielefeld.
Okay.
19,90 € Monatsbeitrag. Genau, das war's. Fitnessstudio, mit
Okay.
dem der MCA zusammenarbeitet. Genau, das soll es neben, das soll es als bisschen Werbung jetzt gerade. Gut, dass du fragst. Ist auf jeden Fall aufgefallen. Also kann man, siehste,
Ja,
hat sich
alles richtig
die.
gemacht, richtig.
Müssen wir eigentlich direkt ans Fitnessstudio gehen? Hey, das fällt direkt auf in den Highlights. Also da haben wir direkt
Du kannst auch
Wahrnachweise.
direkt den Garibaldi floppt. Eigentlich direkt nehmen. Hier
Genau.
19,90 €, da kommt Garibaldi, macht seinen Tor floppt, was er sowieso zum 3 zu 1 gemacht hat. Und genau.
Ich glaube, der trainiert sogar in dem Fitnessstudio.
Ach, das wäre ja witzig. Und ich witzig, bei
Deswegen.
dieser Szene finde ich so ein bisschen skurril, weil Filatov steht daneben, der macht so seinen Flop an Filatov vorbei. Und Filatov steht so mit den Händen in die Hüfte und guckt so. Ja, man sieht halt von hinten nicht so ein bisschen skeptisch, was er da tut. Und er redet anscheinend auch irgendwas zu Garibaldi. Der hat bestimmt auch gesagt, so, ey Digga, das mache ich auch. Oder irgendwie sowas. Gib mir einen Zehner, mache ich das auch. Ey, das ist so geil, die Szene ist irgendwie ganz witzig.
Ja, aber das war jetzt schon das 3 zu 1, mein Lieber.
Ja, ich
Bleiben wir
wundere
aber mit 2 zu 1. Für mich Oliveira hier auf jeden Fall der mit, also wirklich eine wahnsinnige Maschine in diesem Spiel. Super gespielt, immer mit Druck nach vorne, hat auch viele Vorlagen gemacht. Und in diesem Spiel, in dem Spielzug muss ich sagen, bei dem Tor, bei seinem 2 zu 1, ich glaube, er hat vorher Recepi gefoult. Das auch im Spiel war das für mich eigentlich ersichtlich, dass er ihn da am Fuß trifft. Ich weiß nicht, ob Recepi dann damit ab, der hebt ja auch ab, also der hebt, der macht dann so einen kleinen Jump. Das war vielleicht ein bisschen zu viel. Wenn er einfach nur da, also im Bewegungsablauf sich gestört zeigt, kann es sein, dass der Schiedsrichter eher pfeift, aber wenn der hebt
Sieht
da
aber
so
aus
ab.
wie so aus, er hat sich auch so ein bisschen, man sieht nicht richtig, ob er ihn trifft, das sieht so ein bisschen übertrieben aus. Also sieht
Ja,
übertrieben aus.
genau.
Ja,
Nach,
wirklich, wie du sagst,
der
ja.
macht noch so einen Zwischenschritt und dann hebt er ab. Und das ist eben der Punkt, wo ich glaube, dass der Schiedsrichter, dass ich dann dachte, was ist das? Was will der da? Ja, aber da siehst du Oliveira, mega heiß, mega drauf, nimmt den Ball, linke Pike, lange Eck, zack, 1 zu 2. 2 zu 1 war auch dann Halbzeitergebnis, aus meiner Sicht auch absolut verdient, weil der MCA offensiv deutlich ja, das Kommando hatte. Und in der zweiten Halbzeit dann auch folgte wieder ein schönes, also wirklich ein gut ansehnliches Spiel. Auch Berlin, vor allem gruppentaktisch, mannschaftstaktisch sehr diszipliniert. Ja, aber dann Ballgewinn durch Garibaldi, ja, überspielt dann eben, ich weiß nicht, wer es war, bei Baliria, muss ich gerade mal gucken auf die Liste, welcher Spieler die 14 hatte. Ah, Christopher Krause war es, genau, überspielt ihn, legt quer zu oder legt ins Zentrum zu Aas. Aas sucht den
Krause
Doppelpass
greift
und
da auch
dann
falsch an. Der
Garibaldi,
falsche Winkel in
schöner
der
Chip.
Defensive. Also geht, er guckt, wie
Ja,
dieses, wo
also.
geht der Ball hin, nicht wo er ist er. Ja, so ein bisschen, ja. Vorhalten macht er nicht.
Genau,
Ja.
also ganz doof gesagt, keine Verzögerung, nur drauf, sieht gar nicht, dass man in Unterzahl gerät. Also er löst sich ja dann auch aus dem Zentrum. Ja, und dadurch entsteht da auch wirklich eine ganz schlechte Konterverteidigung, muss man auch sagen, ne? Und dann können Aas und Garibaldi machen, was sie wollen, weil sie da sich die Bälle hin und her schieben. Ja, und dann chippt er den rein, macht seinen Garibaldi-Salto, für den die Bundesliga wirklich dankbar sein kann, weil das einfach Unterhaltung ist, die auch dann geil kommt in so Highlights. Na, also, ja, gut. Dann ging es weiter und dann, Daniel, gab es das schönste Tor des Spieltages aus meiner Sicht. Man sieht es nur nicht in den Highlights. Es tut mir so leid, dass man es nicht sieht. Aber wunderbar gestartet von Oliveira. Ich muss jetzt die Szene kurz ein bisschen voraus erzählen. Oliveira auf dem Fixo, spielt raus auf die rechte Seite, wenn man Richtung Tor schaut, Richtung Berlin-Tor, auf Pedro Strickert. Und der chippt den Ball schön für die Parallela in die Tiefe, wo Gabriel Oliveira hingeht und dann den Ball mit dem ersten Kontakt aus diesem Chip, ne? Erster Kontakt und dann Dropkick-mäßig schön auf den langen Pfosten, wo Luis Dres steht, der den Fuß hinhält. Wunderschönes Futsal-Tor. Also Ich werde mir das alles nochmal, also man sollte sich den Stream anschauen vom MCH, da kann man es ganz sehen, für alle Zuschauer da draußen oder Zuhörer. Aber wirklich ein wunderbares Lehrbuchtor. Und das kommt nicht unter die Top-Tore der Bundesliga dieses Spieltages. Das
Verbringt
finde
schon
ich
das
sehr schade.
Rückseitor. Naja, auch ein Tor, was bei der Baller League wieder nicht möglich wäre, wegen Abseits. Dort hat man ja die Abseitsregel. Ja, also.
Ja, komm. Baller League brauchen wir jetzt hier nicht reindichten in diese. Das hier ist Futsal. Ja, aber das ist eben der Punkt. Das ist so ein schönes Tor. Da denkst du so, krass, erstmal wird das so weggeschnitten. Keine Ahnung. Also genau wie gerade mit den Sebastian Dudek, warum steht er da auf einmal? Wirklich kein Gefühl für die Spielsituation bei den Highlights. Und eben auch keine futsalfachliche, kein Know-how aus dem Futsal. Und deswegen erkennt man das nicht. Und auch nicht, ohne Wissen erkennst du nicht die Schönheit. Weißt du? Das ist eben das Geile.
Aber wir wissen ja, dass das halt irgendwelche Filmer sind. Ich meine, das ist dann halt die
Ja.
Macht dann, ne? Aber
Ja, aber das ist eben, das ist ja, du musst ja Wissen haben, um auch diese Schönheit zu entdecken. Sonst denkst du immer nur Hackespitze 1, 2, 3. Aber wie gut das hier war. Das ist so eine schöne Parallele. Und für alle, die da draußen sind, damit kannst du unter Druck so geile Szenarien bauen. Also ein typischer Ablauf dann, um ein Tor zu schießen. Und das war einfach schön, das Tor. Sieht man leider in den Highlights nicht. Ich hätte es mir gewünscht dann unter den Top-Toren, aber anscheinend ist das kein futsalspezifischer Mensch, der das dort zu entscheiden hat. Also, gut, aber das war das 4 zu 1. Und damit war das gefühlt erstmal gelaufen, aber dann kommt Berlin mit Flying Goalie. Und wenn du dir die Gegentore anschaust, dann siehst du natürlich, dass der MCH da nicht gut, also den Ball unter Druck setzt. Beim ersten Gegentor kommt Drees, schafft er es nicht, gegen den Flying Goalie den Ala-zu-Ala-Pass zu schließen. Da ist er zu tief. Dadurch kommt man ins Schwimmen, weil dann kann Fuad Aghnima nicht so schnell sein und es kommt auch Aytekin zu langsam. Und dann, also es ist eine Verkettung von Fehlern und Pacheco sieht dann auch bei dem Gegentor aus meiner Sicht recht unglücklich aus. Ja. Und hinten steht Krause, hält den Fuß hin und es steht nur noch 2 zu 4. Ich muss sagen, ich saß ja unten am Spielfeldrand auf der Kameraseite und dachte in dem Moment, ah, hier passiert eigentlich, also ganz ehrlich, jetzt wechseln sie da durch und dann
Wie viel war noch auf der Uhr? Weißt du das?
oh, da war noch ein bisschen, also auf
Okay.
jeden Fall. Da waren noch 7 Minuten oder sowas,
Das
aber
dürfte
stand
ich auch in den
4-2.
Highlights, dass nie angezeigt wird, wann die Tore geschossen werden.
Ach so, ja, es waren noch 6, 7 Minuten auf jeden Fall. Aber man hatte bei dem Flying nicht das Gefühl, dass also die konnten auch, also aus meiner Sicht fehlte auch da einfach noch ein bisschen Qualität, dass man auch individuell damit was erzeugen kann beim Flying. Also, dass man auch dann sagt, okay, jetzt sind die Passlinien alle zu, jetzt musst du halt einfach mal mit einer Täuschung, irgendwie mit einer Körpertäuschung oder Schussfinte da durchkommen. Aber das hatte ich nicht im Gefühl. Muss aber sagen, der MCH hat halt hier echt schlecht verteidigt, hatte dann aber dann gedacht, so okay, man hatte aber das Spiel im Griff mit 4 gegen 4 dann, wenn man den Ball hatte und dann hast du auch noch Riesenchancen danach, Pfostenschuss von Vido Matic und dann für mich wunderschöner Angriff. Garibaldi auf Fuad Aghnima. Fuad Aghnima Linie runter zu Oliveira und der Paralleler nochmal zu Matic und Matic lobt das Ding fast ins Tor. Ich dachte mir, ey, wenn das Ding reingeht, dann verlangen wir von den Zuschauern bitte nochmal doppelten Eintritt, weil das wäre auch wieder ein richtig geiles Tor gewesen. Naja, ist nicht gekommen und dann kam wieder Liria
Wir haben schon
mit
eine
Flying
Stunde
Goalie.
27, Sebastian, also nur für deinen.
Okay, dann ist das der letzte Satz jetzt hier. Liria kommt dann nochmal und schießt das Tor, über den Flying Goalie. So, das reicht als Analyse jetzt. So, und
Ich
dann war
würde
das Spiel
noch
aber auch vorbei.
eine
Ein paar
Analyse noch.
Sekunden waren noch.
Zwischendurch
Ja.
war so eine Grätsche, ich glaube von Krause. Weil da ist eigentlich, das finde ich nochmal spannend, nur zur Diskussion, auch regeltechnisch.
Ja.
Und zwar läuft ja eigentlich, ich weiß gar nicht, wer es war. Wer hat nochmal die, wer die neuen bei.
Drees. Ach so,
Drees
ja.
läuft alleine aufs Tor, Torwart leer, kein Torwart mehr
Ja.
drinne und Krause rennt hinterher. Drees bekommt den Ball und Krause grätscht von der Seite rein. Und ich meine, nach den Futsal-Regeln darfst du nicht, du hast vor dem Mann grätschen, um den Ball zu blocken. Aber er spielt zwar, das ist dieses wieder, er spielt den Ball, also
Ja, ja.
das ist schon grenzwertig, aber meines Erachtens nach ist das nicht regelkonform. Weil er halt ja nicht vor dem Ball grätscht, sondern schräg in den Mann rein, in den Ball. Ich würde mal gerne, wenn Schiedsrichter hier zuhören, das mal gerne wissen, diese Szene. Aus meiner Sicht ist das nur Notbremse, rot und da Freistoß, weil das Tor ist leer. Also er macht ja die Bude.
Also in dem Moment, ich glaube, der Ball wird gespielt. Man könnte also hier maximal, glaube ich, Richtung gefährliches Spiel tendieren, nach deiner Erklärung. So man dass man das abpfeifen kann.
Ja, weil du ja nicht in den Mann reingrätst. Du darfst ja, du darfst krätschen.
Ich weiß, was du meinst. Ich weiß,
vor dem Ball, glaube ich. Aber ich weiß ja nicht mal, ob das jetzt noch in den Regeln aktuell so ist, ob es da nochmal wieder ein Change gab. Ne?
Das war einfach aus meiner Sicht eine Monstergrätsche. Kam von der Seite aus meiner Sicht, auch wenn er nach hinten diagonal geht. Berührt den Ball. Also im Spiel, kann ich sagen, hat keiner in der Halle nach voll gestimmt. Es war alles in Ordnung. Niemand hat da irgendwas gehabt. Und aber gut. Dann macht noch Fabian Schulz, ich glaube, 20 Sekunden oder so oder 30 Sekunden vor Schluss den Anschlusstreffer zum 3:4. Aber danach ist nicht mehr viel angebrannt.
Schönes Spiel. Also, vor 400 Zuschauer. Wahnsinn.
Ja, die Halle war gut besucht. Mittlerweile auch, also bei dem Spiel waren Tänzerinnen, die auch in den Timeouts getanzt haben und so weiter. Das war auch sehr unterhaltsam, fand ich.
Haben wir auch. Das finde ich ein gutes Halle. Und dann besser als Cheerleader. Das ist schon ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber so einfach diese Tanzgruppen, das finde ich immer schön, ja.
Ja, die haben richtig geil abgeliefert. Also da auch mal Kompliment an die Limitless Dance Crew. Limitless Crew aus Bielefeld, aus dem Limitless Dance Studio. Genau. Haben auf jeden Fall abgeliefert. Und haben das Spiel auch dann mit einem Teil bereichert, sozusagen. Mhm. Und das war cool. Wünsche ich mir in allen Hallen, dass da mehr Action ist. Weil ich finde manchmal, du musst ja auch ein bisschen was bieten, wenn du da, wenn du Geld verlangst für einen Eintritt. So, ganz einfach. Und da ist dann so ein bisschen Unterhaltung auf jeden Fall oder zusätzliche Unterhaltung sicherlich hilfreich.
Ja, es darf nur nicht mehr kosten als der ganze Eintritt. Ja, also wenn wir jetzt hier irgendwie hier eine Halbzeitshow für 200 Euro angeboten bekommen haben, so muss ich sagen, sorry.
Nee, alles gut.
Das finanziert das ganze Event, also ich kann nicht das ganze Event machen nur für die Halbzeitshow. Ja, so eben. Dann, das ist natürlich dann...
Da muss man in Richtung Kooperation gehen, ne? Also ganz ehrlich, da muss man halt, die einen können Material basteln und können trainieren für Meisterschaften unter Wettbewerbsbedingungen mit Zuschauern, das ist auch geil. Ja, und dann muss man sich halt einigen, dass man zum Beispiel vom Eintritt, zum Beispiel wenn welche, die nur für diese Crew kommen, dass man da zum Beispiel anteilig was abgibt oder sowas, ne?
So, das ist Klüngelbeutel halt rumgeben, kann die was reinwerfen für die Crew.
Ja, lass spenden, ist auch cool, ne? Also kannst ja alles machen als e.V. Und für solche Zwecke ist das doch top. Ne? Also, wie gesagt, unabhängig davon, spannendes Spiel, die Mannschaften wechseln die Plätze in der Tabelle. Jetzt ist der MCR auf Platz 4 und somit auf den heiß begehrten Playoff-Platz für die Heimspielvorteile, die wir ja schon diskutiert haben, ob es ein Vorteil ist oder nicht, ne? Weil in Portugal, Spanien und so weiter.
Ja, zumindest auch gefühlt erstmal, ja, aber.
Ja, ob das ein Vorteil ist oder nicht. Unabhängig davon ist es jetzt so, dass man auf Platz 4 ist beim MCH und Berlin runter auf Platz 5. Ja, aber macht den Braten jetzt gerade nicht fett. Es gibt noch ein paar Spiele. Und es wird noch einiges passieren in den nächsten Wochen, bin ich mir ganz sicher. Und ich bin gespannt dann.
Es bleibt spannend. Wir haben hier anderthalb Stunden runtergerissen. Also man sieht, also die Spannung ist da. Wir haben viel zu erzählen. Nach auch noch eine Woche Ausfall. Ja, kommt halt viel zusammen. Aber ich muss auch los. Deshalb, ich mache hier einmal den schnellen Quick End. Wünsche dir und den ganzen Zuhörern und so eine wunderschöne Futsalwoche. Bis nächste Woche hoffentlich.
Danke, Daniel. Dir auch und den Zuhörern auch. Ja, bis dann.